dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Ja. Gut, dass es Phantomas in der Realität nicht gibt. Oh mein Gott!
Jetzt Streter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ja, wie viel ist das nochmal? 93,
94? 93.
Der 93. Lecko funny. Wir bewegen uns mit großen Schritten auf die 100 zu. Streter Bender Streberg, der Podcast. Der erste im Jahr 2021. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob die guten Vorsätze alle erfüllt worden sind von euch, aber es ist ein Jahr, was quasi, es ist auf jeden Fall ein Monat, der danach geschrien hat, zu Hause zu bleiben und sich Sachen anzugucken, denn so grau habe ich das, glaube ich, noch nie erlebt. Also so was Graues wie diesen Januar, nee, das war, ja, also, ja. Ich kam mir vor wie in so einem Ingmar Bergmann-Film. Oder ähnlich grau war The Tragedy of Macbeth von den Coen-Brüdern.
Ja. Das haben 20 Minuten. Also Thorsten Michaelis synchronisiert Denzel Washington.
Ja.
Und ich glaube, Anna Thalbach war auch dabei als alle Hexen.
Es war so geil. Es ist ja nur eine Hexe. Es ist ja die Frau, Frau Turner, Frau Hunter, genau, Frau Rachel Hunter, ja, glaube ich. Und ich habe den Film zuerst auf Englisch gesehen und habe gedacht, so, boah, die spricht so und sie sieht aus wie Katharina Thalbach. Und dann habe ich mir die deutsche Synchro angeguckt und gesagt, natürlich kann es niemand anderes synchronisieren als Katharina Thalbach.
Ein Geniestreich.
Unfassbar, unfassbar, ja.
Ich hätte einmal getauscht, ich hätte Oliver Striezel. Hätte ich in diesem Falle Macbeth sprechen lassen. Mhm. Also ich hätte Oliver Striezel, der ja auch mitspricht als Gefolgsmann, den hätte ich einmal auf die Hauptrolle gesetzt. Obwohl Thorsten Michaelis das auch toll macht.
War toll, natürlich. Also das war, vor allen Dingen, ich meine, Macbeth ist ja sowieso das kürzeste Stück von Shakespeare und das knackigste, da ist kein Gramm Fett dran. Sie haben es nochmal ein bisschen gekürzt. Es ist natürlich stilistisch alles sehr in diese Murnau und natürlich ganz, ganz viel Orson Welles ist da drin, der ja auch schon Macbeth gemacht hat.
Ja. Und auch so ein bisschen 300 auch. Man wartet jeden Moment.
Ja, aber ich fand auch dieses Format so toll. Ich fand, man hat wirklich das Gefühl gehabt, man sieht jetzt Theater. Also man ist bei einem Theaterstück quasi mit auf der Bühne.
Ja, man findet das toll, außer man hat einen Beamer und fragt sich, warum verschwende ich hier gerade 2 Meter Platz? Für wen?
Ja,
für welchen Cone verwende ich?
War auch ein bisschen das Problem von The Lighthouse, was heißt das Problem, aber der hat ja mit einem ähnlichen Stil gespielt, mit einer ähnlichen Ästhetik und dieses Schwarz-Weiß und dieses quadratische Format, das passte dann, war auch konsequent. Wenn ihr einen Macbeth-Film mal sehen wollt, der ein bisschen mehr auf diese Schauspielsache zugeht, weil Denzel Washington, gar keine Frage, einer der tollsten Schauspieler, Frances McDormand, großartig als Lady Macbeth, aber es war so ein bisschen, der Film war halt sehr, sehr stilisiert. Wenn ihr mal so ein Schauspiel Macbeth sehen wollt, dann kann ich immer wieder nur sagen, guckt euch die Version mit Michael Fassbender an und Maren Coulthard, die ist wirklich, da geht's wirklich auch, das ist wirklich ein Film, da hast du wirklich einen Kinofilm mit der ganzen Breite, mit den ganzen Effekten und das ist, ich finde immer das Tolle bei Shakespeare und gerade auch bei Macbeth, ähnlich wie bei einem Batman-Film, über den wir jetzt gerade nicht reden, aber man kann ihn in so vielen verschiedenen Versionen darstellen. Der Polanski-Macbeth ist ein ganz anderer als der Orson Welles und der ist jetzt nochmal neu. Also das ist wirklich toll.
Ich habe versucht, den 2 Minuten lang auf Englisch zu gucken. Ich habe dann gedacht, bin raus. Also das habe ich nicht geschafft. Also dann bin ich auf die deutsche Version gegangen.
Ja, aber das ist foul is foul and foul is fair. Fair is foul and foul is air. When shall we 3 meet again? In thunder, lightning or in rain? When the hurly-burly is done. Das finde ich immer so schön, hurly-burly.
Ja.
Wenn der Tumult, also das ist, aber das ist,
Hennes Tackenhauer, man.
Ja. Naja, Ich habe Macbeth gespielt damals. Also ich kann's, das ist ein Stück
weit komplett auswendig. Schon 20 Jahre her, ja.
Es ist ein paar bis 30 Jahre her, aber das Stück ist wirklich so geschrieben, dass du wirklich diese ganzen Sachen, auch diese Monologe einfach nicht vergisst. Was ist so wirklich von der Schreibe her ist es wirklich sein bestes Stück und er hat ja nicht.
Vergiss die Monologe nicht. Ich kann keinen mehr, aber vielleicht hast du recht.
Ja, gut, aber
Apple Plus, ne?
Auf Apple Plus, auf jeden Fall. So, wir haben sehr viel natürlich jetzt gesehen in den letzten Wochen, die wir zu Hause auch waren, natürlich ganz klar. Viele Sachen sind schon ein bisschen länger her. Gegen Ende des Jahres 2021 kam Don't Look Up.
Warte mal, bevor wir loslegen, ich habe einen Zuhörer oder Zuschauer von uns, der hat mir gesteckt, dass Denzel Washington den dritten Equalizer spielt.
Ah ja, gut, das ist das. Ja.
Ja. Nein, als ob.
Ne, doch, muss wohl so sein, tatsächlich. Vermute ich. Also habe ich jetzt wirklich aus einer ganz wackeligen Quelle.
Wir haben es nicht geprüft. Kann man sich das vorstellen? Sollte
im Moment ist es noch Fake News.
Sollte er das machen, ist das was oder warten wir da lieber?
Ja, das sollte er. Also wenn er es wieder macht mit Antoine Fuqua oder wie der heißt, dann ja.
Ja.
Also weil das, ich fand, der zweite war schwächer als der erste, ist häufig so bei so Filmen.
Ja.
Also wenn es aus der Origin-Story Richtung...
Gary, mach doch mal dein Handy aus. Das wäre doch mal was. Dankeschön. So. Ja,
Freue ich mich sehr drauf. Würde mich freuen. Mag ich sehr.
Weitere Formate, die eine Fortsetzung gehabt haben, haben wir in den letzten Wochen sehr viel gehabt. Wollen wir direkt über Matrix reden, oder?
Ja, ich habe noch nicht gesehen. Redet später drüber, dann hole ich mir einen Kaffee. Ich will noch gucken.
Okay. Dann reden wir über Don't Look Up, der ja jetzt auch schon ein paar Wochen her ist.
Ja.
Und der natürlich gespalten hat, total, klar. Die Leute, die sich da von angegriffen fühlten, die fanden das natürlich sofort scheiße und haben den Film auch teilweise, glaube ich, gar nicht mehr zu Ende geguckt.
Wie kann man sich denn davon angegriffen fühlen?
Ja, ich wollte auch gerade sagen.
Oh. Naja, du, es ist doch ganz klar, auf was das abzielt, natürlich. Ich meine, der Film ist angelegt worden als eine Reaktion auf den Klimawandel, auf die Klimaleugner, aber das ist natürlich, kann man natürlich auch auf die ganze Corona-Nummer umsetzen, natürlich. Und wie da mit den Medien umgegangen ist, das ist ein ganz klarer Anti-Trump-Film. Und das reicht für viele schon auszurasten und den Film komplett von vornherein scheiße zu finden.
Ja.
Aber wenn man den Film jetzt mal rückblickend nach ein paar Wochen jetzt mal sieht, sich nochmal rückblickend besinnt, war er so gut, wie ich ihn in Erinnerung habe, oder ist er mit seiner Satire? Weil Gary hatte nämlich eine sehr gute Theorie zu diesem Film.
Echt? Jetzt kommen wir doch nicht mit Sachen, die ich vor Wochen gesagt habe. Was habe ich denn da nochmal
gesagt? Du hast gesagt, der Film ist gut, aber das Problem ist, dass die Realität diesen Film längst eingeholt hat.
Nee, das war tatsächlich mein Sohn Henry, der das gesagt hat. Für ihn hat er nicht so richtig funktioniert, weil wir nach 4 Jahren Trump das alles in Echtzeit erlebt haben. Und ja, kann ich verstehen, aber für mich hat er trotzdem funktioniert. Also ich bin da nicht ganz seiner Meinung. Also, aber es ist auch, das habe ich auch in meiner Quick Review beziehungsweise in unserem Senf gesagt, genau, dass es leider die Leute, die es eigentlich sehen sollten, die wird es nicht erreichen, die werden es nicht gucken oder die werden dann ausmachen oder so, keine Ahnung. Also es ist eine super Satire, alle Schauspieler feuern auf allen Zylindern und ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Also ich fand den echt, im direkten Vergleich war es ja jetzt auch mal ein Adam McKay-Film, der jetzt nicht auf irgendeine reale Person basiert oder auf einen realen Event, wie zum Beispiel bei Vice, sondern oder bei, wie heißt er noch?
The Big Short.
The Big Short, genau, auf dem Finanzskandal oder bei Vice auf den Vizepräsidenten von George W. Bush. Also für mich hat er sehr, sehr gut funktioniert. Ich fand Jennifer Lawrence fand ich total klasse. Ich fand Leonardo DiCaprio klasse. Ich fand Meryl Streep manchmal so ein bisschen drüber, aber es hat trotzdem funktioniert.
Ich mochte es auch, ja, muss ich auch sagen.
Ja.
Das hat mich zwischendurch
Schlussszene habe ich natürlich, die ganze Schlussszene, den Callback habe ich so kommen sehen, hat mir trotzdem Spaß
gemacht. Ja, genau.
Ja. Ich habe mich, bin ich der Einzige, der sich so ein bisschen an Douglas Adams auch erinnert gefühlt hat, manchmal so ein bisschen. Schwirrte so manchmal so ein bisschen so der Geist durchs Bild von. Gary, du musst aufpassen mit deinem Mikrofon. Ja. Das raschelt an deinem Pulli. Okay. Wenn du es so machst, raschelt es, glaube ich, noch mehr, weil es ist jetzt in deinem Pulli drin. Nimm es bitte, genau. Nimm es bitte raus und pack es nicht mehr an. Ja, Don't Look Up.
Don't Look Up. Ja, also er ist auch einer der erfolgreichsten Netflix-Filme, ne? Also der ist
ziemlich abgerannt. Aber das darf ich auch, muss man auch wieder sagen, das darf man jetzt auch nicht überbewerten.
Ja.
Red Notice war auch ein Erfolg. Das heißt nicht, dass es unbedingt ein guter Film sein muss.
Nee, das ist wohl wahr.
Ich
meine, ich bin aber immer mehr zufrieden, wenn du siehst, sie haben über Personal eingekauft. Also sie nehmen einmal The Rock und dann nehmen sie Mr. Unvermeidlich und machen daraus einen Actionfilm. Das ist mir immer noch lieber als der Dystopiefilm der Woche. Es kommen ja einmal die Woche recht ärgerliche, die Welt ist untergegangen, wir müssen von A nach B Filme auf Amazon, auf Netflix.
Und da war der ärgerlichste.
Bei Netflix nimmt es überhand. Und der ärgerlichste von denen war Robot Woman, nee, wie hieß er jetzt? Der mit Chloe Grace Moritz. Der lief jetzt. Androiden-Invasion. Was für ein Rotz, ey. Weißt du, wo du sagst, ja, ist gut. Hab da angelehnt so ein bisschen an die Straße hier, weißt du, so Dystopie. Ja. Schwangere Frau muss mit ihrem schwarzen Freund von A nach B, nämlich Boston, also von New York nach Boston zu ihren Schwiegereltern. Das ist so ein bisschen so Grundsetting eigentlich von War of the Worlds. Man muss von New York nach Boston und dann mal gucken, oder von Chicago nach Boston. Das alles müssen durch den Wald. Es hat einen Androidenaufstand gegeben, wie selbstverständlich wird klar installiert. Androiden, die natürlich aussehen wie Menschen, drehen durch. Die reagieren, also diese ganzen Millionen teuren, also mehrere Millionen kostet so ein Butler-Android. Hm. Und auch so ein Arzt-Android und auch so ein Bäcker-Android. Wer sich das leisten kann, weiß ich nicht, weil für eine Million kannst du dein Leben lang auch einen Bäcker bezahlen. Aber gut, okay, komm, scheiß drauf. Und die drehen halt durch und dann kippt das ganze Ding und alle fliehen durch den Wald, keiner hat was zu essen, ewig lange Gespräche. Dann stellst du fest, richtig viel Geld in die Hand nehmen wollten wir jetzt nicht für Androiden. Also ist es so, dass sie durch ein Waldstück flüchten müssen, um nach Boston zu kommen, das voller Androiden ist, was sich halt darin mündet, dass sie mit dem Crossmotorrad da durchrasen, sie hochschwanger und sie werden von einer Kaltmamsel mit einer Kettensäge verfolgt und einem Koch und zwei Schuhputzern und einem Sekretär. Okay. Nicht im Schrank, sondern so einem Typen. Und dann denkst du dir so, ach, komm jetzt, komm. So. Ja. Das ist alles so sehr auf düster, hoffnungslos. Und da dachte ich mir so, ja, ich verstehe. Auf dem DIN A4 Blatt war die Synopsis des Films, dann machen wir ihn halt. Für 50.
Hat eigentlich einer von euch Infiltration gesehen? Oder Invasion heißt er auf Englisch? Und hier heißt er irgendwie merkwürdigerweise auf Apple Plus Infiltration, diese Science-Fiction-Serie?
Ist das der mit Sam Neill?
Ja.
Ja.
Erste mit Folge nur. Erste Folge nur.
Also ich fand die wirklich gut, sehr, sehr langsam erzählt, auch weil mich das so ein bisschen daran erinnert hat, weil da geht es eigentlich auch in einem Handlungsstrang von A nach B. Die Aliens waren klasse. Also ich fand die Serie gut, weil sie halt so ein bisschen entschleunigt war. Das gefiel mir mal ganz gut. Und weil es mindestens bis Folge 6 gedauert hat, bis mal einer gesagt hat, oh, das sind aber Aliens. So, das gefiel mir ganz gut. Aber das nur so am Rande. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, über die Serie.
Was Androiden angeht, steht bei mir immer noch Swansong auf der Liste, auch auf Apple Plus mit Mahershala Ali. Und ist Glenn Close. Der soll sehr, Glenn sehr, Close, sehr gut sein. Also wo er sich quasi klont. Selber klonen lässt und der muss ganz, ganz toll sein. Es sind ja sowieso so ein paar Filme im Umlauf, die jetzt nicht so die Blockbuster-Reißer sind wie The Other Daughter, die andere Tochter oder mit Oliver Coleman auf Netflix. The Power of the Dog ist noch raus mit Cumberbatch, der Jane Campion-Film oder Campion-Film. Das sind also Sachen, die so ein bisschen in diesen ganzen Superhelden und jetzt kommt der Film von Emmerich, wie heißt der mit dem Mond? Das ist ja auch wieder so.
Moonfall oder so?
Moonfall, ja.
Der Trailer spricht mich an, tut mir leid.
Ja, aber was kann man noch alles kaputt machen? Weißt du, also jetzt wird der Mond zum, naja, ich will nicht
spoilern. Ja, aber dem gebe ich meine 15 Euro aber in die Hand für den Scheiß. Dem Roland Emmerich möchte ich mein Geld geben und sagen, zerstöre es bitte, Dankeschön.
So. Mach kaputt, mir, da hast du, mach kaputt. Zeig mir einen
originellen Weg dahin. Ja, mach kaputt mit meinem Geld.
Das stimmt, ja. Weil kaputt machen, das kann er tatsächlich
auch. Das kann er gut, ja. Das kann er gut. Also auch, ja. Eine Sache muss ich noch mal klarstellen. Wir haben beim letzten Mal über Uncharted geredet und dass Tom Holland zu jung ist und dass Marky Mark zu jung ist. Und es handelt sich, da hat mich unser lieber
Marky Mark zu jung ist mit 50.
Ja. Für mich ist es immer Marky Mark, Entschuldigung. Ja. Und der liebe Kollege Ole Lehmann hat mir nachts eine Sprachnachricht geschickt, als er unseren Podcast hörte, sagte, Leute, das ist ein Prequel, die müssen so jung sein. Also, nochmal, es ist ein Prequel, jetzt mit fliegenden Piratenschiffen und wir sind, ja, nicht gespannt, aber wir freuen uns drauf.
Doch, ich freue mich tatsächlich drauf.
Habt ihr den Trailer gesehen zu The Northman?
Habe ich auch gesehen.
Nee, habe ich noch nie gesehen. Ist der Trailer gut zu The Northman?
Ja, ich glaube, also, das ist, glaube ich, was dir sehr gut gefallen wird.
Weil,
es ist diese Wikinger-Geschichte, die wir jetzt schon oft gesehen haben, Vikings und so weiter, aber Alexander Skarsgård spielt den großen Wikinger, Ethan Hawke spielt seinen Vater, Anya Taylor-Joy ist dabei, ich weiß nicht, wer noch dabei ist, aber von der Stimmung her, von der Atmosphäre, ist es, glaube ich, mal, naja, es ist nicht wirklich was Neues und was anderes, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein guter Film wird, Gary.
Ja, männlicher Machismo, voll gerechtfertigt. So, irgendwie.
ja,
keine und Ahnung. Alles. Also ich hab das Gefühl, jetzt, weil das sind so viele Wikinger-Sachen momentan im Umlauf. Es gibt ja auch Serien.
Du hängst,
Gary. Ja, ihr habt vorhin auch gehangen.
Du hängst auch.
Es gibt so viele Wikinger-Sachen im Moment. Ich glaube, das ist momentan so der heiße Scheiß. Also die Serie soll ja auch tatsächlich sehr gut sein. Wie heißt sie hier noch?
Vikings.
Ah ja. Und,
damit man sich das merken kann. Wie heißt nochmal diese Wikinger-Serie?
Yeah, Vikings. Achso, Vikings, ja. Ganz genau.
Wie ist nochmal diese Serie, damals diese Zeichentrickserie mit dem kleinen Wikinger? Wie hieß sie nochmal?
Wiki.
Ja, siehst du. Ja. Damit man sich das merken kann. Ja.
Bleibt hängen.
Ja. Ja. Habt ihr auch damals gedacht, dass Wiki eigentlich ein Mädchen ist am Anfang, oder? War das bei euch? War das bei euch eine Diskussion in der Schule früher?
Nie. Nee,
gar nicht?
Der war immer so androgyn.
Ja, aber er hat ja immer Silvi gehabt. Also Silvi war ja seine Freundin, deswegen war das eigentlich klar. Aber egal. Nee, freue ich mich drauf. Habt ihr die beiden Fotos gesehen, die ich euch heute noch geschickt habe von Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller?
Ja.
Arnold Schwarzenegger als Zeus und Ralf Möller oder Müller?
Möller. Ralf Möller als Poseidon oder als Thor?
Als Poseidon.
Poseidon.
Als Poseidon, ja.
Poseidon. Ist das nicht für Kung Fury? Das ist für Kung Fury, ne?
Ich nehme mal an, also in dem Moment, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, werden es wahrscheinlich alle auch schon wissen. Schwarzenegger hat es heute an diesem Tag gepostet und coming to you in February. Deswegen ist es vielleicht anzunehmen, dass es sich vielleicht um einen Super Bowl-Spot handeln wird.
Nein,
ob das jetzt eine Werbung ist?
Meiner Auffassung nach handelt es sich um Kung Fury von Netflix produziert.
Kung Fury? Was ist das denn für ein Film?
Kung Fury wurde uns auch immer mal wieder angeteasert und empfohlen, dass wir uns das doch mal angucken sollen, Kung Fury.
Was ich natürlich auch tat, das war so eine 80er-Jahre Box-Reminiszenz gegen Roboter und so, sehr schön gemacht, halbstündiger Film. Und daraus ist jetzt wohl was Abendfilmes geworden.
Okay.
Ah, okay.
Also sind wir gespannt. Auf jeden Fall sieht Arnold super aus als Zeus.
Ja.
Ja.
Aber...
I'm Zeus. What do you do here? You have the lightning. Go away from there. We gotta get out. We gotta get out of Olymp. There's a bomb in Olymp. We gotta get out. Okay. Gary hat Peacemaker gesehen.
Ja, Peacemaker. Und Gary guckt Peacemaker gerade noch aktuell und mit großem, großem Spaß. Also Peacemaker ist jetzt wirklich mal ein Paradebeispiel dafür, wie man tatsächlich was man in einem Spielfilm angefangen hat, auf sehr elegante Weise in eine Fernsehserie umwandelt. Die Figur einfach weiterdenkt, die kriegt dadurch noch eine ganz andere emotionale Tiefe.
Echt?
Ja, durchaus.
Wir reden von dem Peacemaker, den wir in The Suicide Squad gesehen haben.
Ganz genau, ganz genau. Der kriegt durchaus eine emotionale Tiefe, weil wir seinen Vater kennenlernen, gespielt von Robert Patrick als rassistischen, also ich will da auch nicht zu viel verraten.
rassistischen, mehr sage ich nicht. Einfach.
Ku Klux Klan Führer, Anführer und so. Und er muss.
Nee, verrat mal nicht so viel, Gerrit.
Ja, ich verrat mal nicht so viel. Ich verrat mal auch nicht, welche Bedrohung es da gibt. Aber es ist sehr, sehr lustig.
Fackeln?
Es ist sehr brutal. Es ist sehr James Gunn-mäßig. Und ich meine, die Eingangsszene, die Intro-Szene ist einfach legendär mittlerweile schon.
Ist es ein Prequel oder ist es eine Fortsetzung?
Es ist eine Fortsetzung, definitiv. Es wird sich auch sehr viel auf den Film bezogen, durch Figuren und durch jetzt nicht, jetzt, dass man irgendwelche Flashbacks sieht, aber wer den Film gesehen hat, der wird, glaube ich, die Serie noch einen Tacken besser verstehen, obwohl es da natürlich Flashbacks gibt, die genau die Keypunkte schon auch zeigen. Aber ganz großer Spaß. Ich bin mir sicher, er wird euch auch gefallen. Wenn er irgendwann mal.
Ja, das ist jetzt die Frage, wo werden wir das sehen dürfen können?
Ja, also normalerweise hat ja, darüber haben wir ja schon milliardenmal geredet, Sky hat ja eigentlich das ganze HBO Gedöns im Programm, aber es gibt ja immer wieder Ausreißer, die dann plötzlich bei anderen Anbietern, bei Amazon oder so gezeigt werden. Und was jetzt mit Peacemaker ist, weiß ich nicht, aber es kann ja ehrlich gesagt nicht so lange dauern, weil die läuft, glaube ich, richtig gut und die ist auch wirklich richtig gut. Mhm. Tolle Musik, also für Heavy-Metal-Fans kommen da oder Hard-Rock-Fans kommen da voll auf ihre Kosten und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig für mich, tolle Figuren. Ja. Mhm. Ja. Also, was soll ich ja, jetzt? Schön. Was erwartet ihr jetzt noch, was ich sage?
Du kannst es einfach so stehen lassen. Du musst dich ja nicht rechtfertigen, wenn du sagst, eine tolle Serie ist, das ist doch schön.
Nein, aber ihr macht so eine Pause, als wollt ihr sagen: Ja, ist das alles? Kommt da noch was?
Einfach mal gucken, was so passiert.
Nein, der ist also wirklich toll. Wirklich toll.
Ich hab und einfach mal so, ein bisschen Ruhe, weil wird immer gesagt, dass wir immer so viel dazwischen reden. Wir wollen einfach mal so ein bisschen nochmal so ein Tumbleweed einblenden, weißt du, was dann so durchs Bild läuft und so,
Also was ich witzig finde ist, und da hast du mir ja dann auch ein Bild geschickt, es wird tatsächlich einer meiner lieblingsschrägen Superhelden werden wenigstens im Dialog erwähnt, nämlich alles Esserboy.
Auf den wir alle warten.
Ja, der heißt All Matter Eating so und so.
All Matter Eating, ja. Es gab so ein Comic, ein Titelbild aus einem Comic, ob das jetzt davor kommt oder nicht, werden wir dann
erst wissen. Es wird in einem Dialog erwähnt, tatsächlich.
Ich hab eine schöne Neuigkeit auch noch für alle Leute, die What We Do in the Shadows mögen. Sowohl den Film als auch die Serie. Der Spin-off Wellington Paranormal, den es ja auch auf Deutsch gibt, ich weiß gar nicht, wo er läuft, glaube auf Sky, wird Ende April als Dreier Blu-ray-Box und DVD-Box rauskommen.
Ja.
Also das wird passieren und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, ein Freund von mir hat da mitsynchronisiert, sind gut, weil ich bin natürlich nach der dritten What We Do in the Shadows Staffel auch so ein bisschen, ich hing so ein bisschen, ich brauchte mehr, weil sie endet ja auf einem sehr, sehr schönen sehr fiesen Cliffhanger und da sind wir mal gespannt. Gary, du hast auch noch Pam und Tommy gesehen, über das wir jetzt auch reden dürfen. Bisher gab es ein Embargo, aber das ist eine Serie, die für Hulu produziert worden ist und jetzt auf Disney Plus bzw. auf Star kommt.
Läuft, was ja praktisch Hulu ist. Und das ist jetzt auch die erste Serie, soweit ich mich erinnere, dass die jetzt wirklich parallel auch mit dem Amerika-Start läuft.
Ich finde es immer schön, wenn du Amerika sagst. Mit Zicker,
Amerika.
In den Staaten.
Und es geht da natürlich um den Skandal, dass jemand ein privates Videotape von Pamela Anderson, die damals allgegenwärtig war, weil sie ein Superstar war, durch Baywatch und Model und Schauspielerin und ihrer noch sehr jungen Ehe zu dem Mötley Crüe Drummer Tommy Lee. Und die haben halt
nicht Tommy Lee Jones.
Nee, nicht Tommy Lee Jones. Die haben halt gedacht, komm, wir filmen uns mal beim Sex und haben das dann mal auf Videokassette und die wird geklaut und die wird dann veröffentlicht, beziehungsweise heute würde man sagen geleakt, aber geleakt wird sie nicht wirklich, sondern sie wird vertrieben übers noch sehr junge Internet und spielt also wirklich da als zu einer Zeit, wo die Leute mal so langsam begreifen, was das Internet überhaupt ist, was man damit machen kann, nämlich, dass man tatsächlich darüber auch einfach solche Sachen verkaufen kann und ich finde es sehr, sehr gut, aber ich habe jetzt auch ein paar Kritiken gelesen und gehört, die so ein bisschen kritisch waren. Und da muss ich sagen, ja, ja, die haben auch recht, weil wenn man, also es ist, Pamela Anderson und Tommy Lee haben damit mit der Serie nichts zu tun. Pamela Anderson wird genial gespielt von Lily James. Das
großartig, ja.
Großartig und also das Make-up-Department hat da mal so ganze Arbeit geleistet und Sebastian Stan, der Winter Soldier, spielt Tommy Lee, auch sehr geil mit den ganzen Tätowierungen. Und Seth Rogen spielt diesen armen Schlucker, der dieses Videotape in die Hände bekommt, beziehungsweise der es klaut. Und es tauchen noch andere tolle Figuren auf, aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, es ist eine Dramedy, es ist auch eine düstere Komödie, aber es geht natürlich auch wirklich um ein traumatisches Erlebnis von, naja, von Tommy Lee vielleicht jetzt nicht, weil das halt ein Narzisst unter, weiß ich nicht, also der ist ja totaler Narzisst gewesen und ist es wahrscheinlich heute auch noch. Es war übrigens ganz witzig, ich habe die ersten drei Folgen geguckt und habe dann mal so gedacht, was machen die denn eigentlich heute? Und das Erste, was ich gefunden habe, ist, dass Tommy Lee von seinem mittlerweile erwachsenen Sohn Brandon Lee, witzigerweise, einen aufs Maul gekriegt hat, weil der irgendwie wieder irgendwas gegen seine Mutter oder irgendwie so, irgend so ein Familienzwist. Naja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und dass das hauptsächlich für Pamela Anderson ja ein super traumatisches Erlebnis war, dieses Sextape da plötzlich. Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Ich hatte damals komischerweise immer gedacht, das wäre in deren Einverständnis gewesen, aber es war tatsächlich, die haben das gestohlen und dann übers Internet verkauft und das ist die Geschichte und alle Figuren. Okay. Also ich finde, es ist jetzt nicht so ein Bashing, also es wird sich nicht darüber lustig gemacht, obwohl es natürlich auch lustige Elemente hat. Also die drei Folgen, die ich gesehen habe, finde ich gut, aber wie gesagt, man muss jetzt immer im Hinterkopf behalten, dass das wirklich passiert ist und dass das halt bei gerade auch bei einer Frau wie Pamela Anderson, dass die hat das ja nicht so einfach hingenommen, sondern das ist ja wirklich ein traumatisches.
Gut, du wolltest weggesteckt sagen. Ich habe gesehen, dass du weggesteckt sagen wolltest.
Ich hab's total gemerkt. Über Zoom habe ich es gemerkt. Aber, und das hat mir ja auch schon, oder das hat uns beziehungsweise ja auch schon bei Captain Marvel ja auch so gut gefallen, dieses Setting in dieser Zeit, also in den 90ern. Wir können uns da noch gut dran erinnern, als das Internet aufkam. Bei dir waren es die 80er, als du dein erstes Modem eingebaut hast in deinen C64. Aber das mit dem Internet und mit diesem Vertrieb und so weiter. Und heute sind wir dran gewöhnt, wir gehen ins Internet, wir sehen sofort immer alles, wir ärgern uns, wenn die Verbindung schwach ist. Aber dass das der damals erstmal angefangen hat und was das eigentlich bedeutet, das Internet. Wird das denn gut dargestellt?
Ja, ja, klar, weil die versuchen das ja einfach an irgendwelche Porno-Studios zu verkaufen. Und keiner packt das an, weil sie genau wissen, wenn wir das jetzt rausbringen, haben wir 5000 Klagen am Hals. Mhm. Und dann wird natürlich nach einem Alternativweg gesucht. Und wie gesagt, heute wäre das. Aber damals war das echt noch ein Problem für die. Die hatten praktisch eine Goldmine, sie hatten einen Schatz in den Händen, konnten aber nichts damit anfangen. Und bis einer durch Zufall darauf gekommen ist, wir könnten das ja über dieses Internet verkaufen. Und darum geht es so ein bisschen. Also,
hat das denn eine Zukunft, dieses Internet?
Hat das denn eine Zukunft, ganz genau. Alle waren da noch super skeptisch zu dem Zeitpunkt, aber darum geht's. Also ich kann sie sehr empfehlen, aber wie gesagt, mit so ein bisschen einem bitteren Nachgeschmack, ich habe vielleicht gedacht, naja, wenn Pamela Anderson hinter dem Projekt steht und heute auch so ein bisschen drüber lachen kann, aber dem ist wohl nicht so.
Das ist immer mit diesen Biopics, weil es hat natürlich, ist jetzt in dem Sinne kein Biopic, aber es hat genau es spielt ja ein bestimmtes Zeitfenster.
Ja.
So, es wird eine bestimmte Geschichte erzählt, der komplette Werdegang von Pamela Anderson, von Tommy Lee, wie sie sich kennengelernt haben und so weiter, das ist ja, wäre dann auch, weißt du, in dem Moment, wo die Leute da, die da mitspielen, was mit zu sagen haben, greifen sie natürlich auch ein. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man das mal so sieht. Was hat Thorsten denn gesehen, alles so in den letzten Wochen, Tagen?
Warte, ich guck mal eben.
Schau mal, hast du jetzt aufgeschrieben?
Viel Zeugs, ja. Ich guck noch mal rein.
Also. Thorsten muss sich erstmal die Lesebrille aufsetzen, damit er aussieht, was er da geschrieben hat.
Hatten wir eigentlich schon mal über die Eternals hatten wir da geredet?
Lass erstmal Thorsten.
Ja, erzählen, lass was mal. Oh, die Eternals. Ja, pass auf. Was habe ich gesehen? Gucken. Die Sopranos bin ich jetzt bei Staffel 3 und habe sehr genossen.
Ah. Ja.
Ich habe nie die Sopranos geguckt und freue mich, dass ich mir mein Leben so schlau einteile. Weißt du?
Ja, das ist super, ne? Ist das nicht toll, wenn man eine Serie findet, wo man denkt so, oh, da gibt's jetzt so viel von und jetzt habe ich mal die Zeit, jetzt kann ich das mal in Ruhe echt mal gucken.
Das glaube ich, dass du da Spaß hast bei den Sopranos.
Ja. Glaube ich. Also Sopranos liebe ich natürlich richtig, kann ich alles nachvollziehen. Dann habe ich gesehen Dune.
Ja.
Was man will. Streng genommen ist das auch wieder so ein Film, wo du sagen musst, ja, wo sind die Sandwürmer? Ja, was sind das für Probleme? Aber ich finde den toll. Also wenn einer einem, das besprach ich mit dem André von Warner Brothers, zufällig, weil wir darüber telefonierten, wenn man sich in irgendwelchen Filmen klein vorkommt, dann in den Film von diesem Villeneuve, weil das ist wirklich, wie der Wüste inszenieren kann, wie der Räume inszenieren kann, das ist fantastisch. Diese Ruhe, die da auf mich ausstrahlt, das ist wie so eine, das ist wie so ein Zen-Garten als Film. Das hat er beim zweiten Teil von Blade Runner schon so gut hingekriegt. Und das hat er da jetzt wieder gut. Und auch bei dem anderen, The Arrival. Da hat er wirklich ein Händchen für. Und ich habe den Film genossen, aufgrund dessen, dass der mir in Ruhe alles gezeigt hat. Das fand ich schon ganz, 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 ganz toll. Also ich habe den sehr geliebt. Und selbst, dass der dann abreißt, einfach irgendwann, und sagt, hier kommt Teil 2, gucken wir mal. Trotzdem fand ich ganz, ganz, ganz toll.
Über Bond wir werden den zweiten Teil ja sehen. Dadurch, dass Dune so gut lief, wird es auch einen zweiten Teil geben. Das war seine Bedingung von Villeneuve, zu sagen, ich kann nur die erste Hälfte des Buches verfilmen, alles andere wäre. Das ist genau das Problem, was ja Lynch hatte und was auch nochmal, um nochmal auf das Buch von Sasa Niari nochmal hinzuweisen, A World Full of Fantasy, da wird genau das beschrieben, was Lynch damals halt das Problem hatte, einfach, dass ihm zu viele Leute reingesprochen haben. Und ich habe damals, als er rauskam, 84, ich habe damals versucht, den Roman zu lesen von Frank Herbert. Hab's vor ein paar Jahren nochmal versucht. Das ist alles sehr, sehr komplex, sehr, sehr familienmythisch, lastig. Das ist nicht wirklich ein leichter Lesestoff, Dune, muss man sagen. Und deswegen muss man Villeneuve dankbar sein, dass er es geschafft hat, diesen relativ schweren Stoff in einen Film zu verwandeln, der sowohl die Dune-Fans, mit denen ich auch gesprochen habe, begeistert hat und auch natürlich das normale Publikum abholt, denn sonst hat so ein Film an der Kinokasse auch selbst ohne Corona wenig Chancen. Also da muss man nochmal sagen, danke Denis Villeneuve und ich hoffe, ich habe den Namen jetzt auch mal richtig ausgesprochen.
Dann muss ich den jetzt
ich habe soeben, ich habe seit heute kann ich Ghostbusters Legacy als Film kaufen, habe ich gerade gemacht.
Ja, den haben wir gesehen, darüber können wir jetzt auch direkt reden, weil Dune war natürlich so eine Sache, wie gesagt, er hat die Fans angesprochen,
ich hole mal eben Zigaretten, macht ihr doch mal ganz kurz, weil Ghostbusters habe ich noch nicht gesehen, das mache ich heute Abend, macht mal im Ghostbusters Legacy und
Matrix,
bis gleich.
Gary, wir haben uns überlegt, dass dieses große Überthema Fanservice so präsent war in den letzten Wochen, Monaten mit Ghostbusters Legacy oder wie er hier hieß, glaube ich, nee, er hieß nicht Afterlife, wie hieß er bei uns? Er durfte irgendwie nicht Legacy heißen.
Afterlife, ja, genau.
Er hieß Afterlife mit Matrix Resurrections, mit dieser ganzen Boba Fett-Geschichte und so weiter. Wir haben jetzt so viele Filme und Serien, die quasi uns ansprechen und die es allen versuchen, recht zu machen. Ist das der richtige Weg?
Ja, also ich weiß nicht. Ich bin da super skeptisch und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich finde, dass unsere Generation, weil wir sind ja diese Nerd-Generation, das heißt, Leute, die wirklich nicht so richtig erwachsen werden wollen, was so diese Sachen angeht und Kiddles, sehr gut, das ist ein sehr guter Ausdruck, Kiddles.
Nicht von mir, also es ist
Kiddles. Und wir erwarten und manche verlangen es sogar, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gehabt, dass sich, wenn Fans sich plötzlich aufregen über irgendeinen Scheiß, weil der Film, weil der Star Wars nicht ihre Erwartungen getroffen hat und so. Und dass wir jetzt praktisch unheimlich oft, dass die Filmemacher praktisch gezwungen sind, auf der einen Seite uns zu befriedigen, die Kiddles, als auch die Kids tatsächlich, die neue Generation.
Das Sorry, Gary, ich muss dich unterbrechen, du machst da mit dem Mikro.
Entschuldigung.
Das ist sehr laut.
Ja, das funktioniert bei Ghostbusters Legacy, funktioniert das tatsächlich, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten und ich glaube, darüber haben wir auch im Podcast schon mal geredet, oder? Denen gelingt das gut.
Ja.
Weil sie wirklich einen komplett anderen Ansatz machen. Schon alleine die Tatsache, dass der Film komplett aus New York rausgerissen ist, was für mich schon mal so ein weil Ghostbusters und New York, das hat für mich so eine Verbindung. Ja. Und da ist zum Beispiel eine Erwartung von mir als jemand, als Fan, der die Sachen noch im Kino gesehen hat, die alten Filme. Da wurde schon so mal so eine Erwartung nicht erfüllt. Und das war auch gut so, wie ich finde, im Nachhinein. Mhm. So. Und
das heißt, das Setting ist, du nimmst etwas, was viele Leute mögen, und du machst ein neues Setting, du machst ein neues Umfeld, eine neue Umgebung.
Genau.
Und ja, aber wie ist es mit dem Ende? War das Ende, ohne jetzt zu spoilern, war das Ende ein zu starkes Zugeständnis an das unser eigenes Retro-Feeling, was wir haben wollen, wenn wir in einen Film gehen mit dem Titel Ghostbusters?
Ja, vielleicht. Aber bei mir ist das jetzt so, und ich denke, dass das bei dir auch so ist, Hennes, wir sind ja mit diesen Leuten, mit Harold Ramis, mit Bill Murray, mit Dan Aykroyd, wir sind ja wirklich groß geworden. Die gehören ja zu dieser ganzen Bande, zu diesem ganzen Dunstkreis von Saturday Night Live und so. Wir sind mit denen wirklich groß geworden und die haben uns auch, was Comedy angeht, haben die uns mitgeprägt. Ja, das war die ganze Saturday Night Live Mischpoke, aber auch Monty Python
Saturday
und so.
Saturday Night Live. Sag's nochmal.
Saturday Night Live.
Oder SNL. Richtig.
Die haben uns halt mitgeprägt und von daher, ja, das war Fanservice, den ich jetzt aber wirklich gerne entgegengenommen habe und den ich auch richtig toll fand. Und gerade auch, was die Historie angeht zwischen Harold Ramis und Bill Murray, hat das Ganze nochmal so eine ganz andere emotionale Tiefe gehabt. Also von daher, ja. Also das hat mir sehr gefallen.
Es ist sehr emotional natürlich und es ist einfach auch, ich finde es einfach auch technisch gut gemacht. Man hätte es auch echt verkacken können und natürlich gibt es Leute, die sagen, warum musste das jetzt sein? Aber es ging ja auch was. Natürlich, klar, Jason Reitman, Sohn, Vater.
Ja.
Der Vater hat das Original gemacht, der Sohn hat das gemacht. Also es ist schon wirklich ein Film, wo ich auch am Ende auch ein bisschen schlucken musste, aber auch weil ich, glaube ich, auch weil wir in diesem Alter sind, wir haben das damals gesehen im Kino 1984. Danach ist uns Ghostbusters so ein bisschen aus den Händen geglitten. Also weder der zweite Teil konnte mich überzeugen, noch hat mich irgendwie die Zeichentrickserie irgendwie abgeholt. Ich fand den Ansatz von Paul Feig eigentlich ziemlich gut, zu sagen, wir machen das Ganze jetzt nochmal, jetzt mit Frauen, aber es hätte den Nightlife. Ist immer noch der familiäre Hintergrund, hat vielen nicht gefallen, sei es drum. Ich finde, dass Ghostbusters in dem Sinne auch keine Franchise ist, sondern Ghostbusters ist ein Film. Ist ein Film. Und die Geschichte ist zu Ende erzählt. Den kannst du so stehen lassen. Natürlich gab es einen zweiten Teil, weil der auch sehr erfolgreich war, hat viel Geld eingebracht und so weiter, aber eigentlich ist es ein Film. Und da sind wir ja bei Matrix.
Ja.
Eigentlich ist Matrix ein Film. Ein Film, ein Gamechanger, kam zur richtigen Zeit, ja, 99, Y2K und so weiter, das Millennium stand vor der Tür. Alles, was nach Matrix kam, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, nehmen wir mal die Animatrix-Geschichte raus, die, finde ich, für sich steht und die ein ganz guter Spin-off war. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die verschiedene,
ja,
war eigentlich ziemlich gut. Aber die Geschichte von Matrix ist eigentlich im ersten Film komplett auserzählt.
Ja, natürlich.
Komplett. Alles andere war wirklich an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß noch, dass ich in Reloaded saß und habe gedacht, wie könnt ihr denn sowas so vor die Wand fahren? Und jetzt nach 20 Jahren sage ich, natürlich klar war das, weil das Ding war zu Ende erzählt. Man hätte das einfach nicht nochmal aufköcheln müssen auf so einer lauwarmen Ebene. Und die Filme sind dann ja auch nicht gut gealtert. Also weder Revolutions noch Reloaded. Und dann kam Ende des Jahres Matrix Resurrections.
Hm. Genau.
Was hast du also jetzt nach ein paar Wochen Distanz dazu zu sagen?
Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich bin extra nach Köln gefahren zur Pressevorführung. Ich hatte keine großen Erwartungen an den Film. Und auch da war es natürlich schön, Keanu Reeves wieder in der Rolle des Neo zu sehen und sag mal schnell.
Carrie-Anne Moss.
Ja, genau. In ihrer Paraderolle zu sehen. Aber ich habe dann auch kein unser Senf-Video gemacht, weil das war so ganz merkwürdig. Ich wusste wirklich, und ich weiß es eigentlich bis heute nicht, ob ich den jetzt wirklich gut fand oder ob ich den schlecht fand oder im schlimmsten Falle
überflüssig,
ob er mir egal war.
Und ja, überflüssig.
Ich tendiere fast zu der dritten Annahme, weil er hat mich nicht wirklich berührt. Ich fand ein paar Sachen witzig. Ich fand es auch gut, dass er jetzt nicht versucht hat, jetzt ums Verrecken wieder irgendwas Neues, Special Effect Ikonisches zu machen, wie Bullet Time. Das war ja damals auch der heiße Scheiß. Das fand ich ganz gut. Ich fand ein paar die ständigen Querverweise fand ich auch ganz lustig, aber es ist wirklich so ein Mixed Bag, wie man so sagen würde.
Es war eine gemischte Tüte, die am Anfang, oh, das ist ja was Neues, ach, das ist ja lecker, ach, das ist ja mal toll. Und am Ende hast du dann wieder Lakritz gehabt.
Genau.
Und war Lakritz drin, was schon so leicht angegammelt war.
Du hast ja geschrieben damals, als du den gesehen hast, als du aus dem Kino kamst, hast du ja uns geschrieben, er war nicht so kacke, wie du gedacht hast. Das war dein erster Eindruck.
Und ich glaube, man kann diesen Film gut, wirklich gut in diese zwei Teile einteilen, diese zwei Teile, die er ist. Am Anfang dachte ich, oh, ihr seid mutig, ihr wagt was. Ich habe das Gefühl, ich sehe so ein Saturday Night Live Sketch zu, so ein bisschen so, what if? Ja. Ne? Was wäre, wenn? Keanu Reeves sieht aus nicht Jack Reacher, sag wie John Wick. Das wird dann auch erklärt. Und ab der Hälfte oder ab dem ersten Drittel ist es the same procedure as every year. Da bist du wieder bei Dinner for One. Und ich so, ja, ihr habt jetzt eine große, große Chance gehabt. Ihr hättet jetzt was Metamäßiges machen können. Habt ihr auch im Ansatz gemacht. Aber ihr habt es leider nicht durchgezogen. Und das macht diesen Film wahrscheinlich auch rückblickend, du bist wieder da, Thorsten, rückblickend
redet
so immer egal.
Noch von, redet ihr immer noch von Matrix?
Wir sind bei Matrix, genau. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wenn du ihn gesehen hast, was du dazu sagen wirst.
Ja, ich bin auch gespannt.
Es sind wirklich gemischte Gefühle, die man dazu hat. Man wünscht sich natürlich, dass ich es irgendwie... Aber also, wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Also, es geht immer noch um das Thema Fanservice. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem Film, der auch gegen Ende des Jahres eingeschlagen ist, nämlich Spider-Man
No Way Home. Fanservice-Exzess.
Ja.
Also...
Ja. Ich habe das große Glück gehabt, ganz kurz bevor du loslädst, das große Glück gehabt, wirklich zu sagen, ich sehe diesen Film am ersten Abend im Original. Das Kino war pickepacke voll. Es waren, die Leute haben geschrien, sie haben geweint, sie haben gejubelt. Ja. Es war Kino, es war ein Marvel-Kino, es ist wirklich dieses Marvel-Gefühl, was ich das letzte Mal wirklich hatte bei Endgame, als die Portale aufgegangen sind. Kleiner Spoiler für die Leute, die Endgame nicht gesehen haben. Und es war ein unheimlich warmes Gefühl, mit fremden Menschen in einem Kino zu sitzen. Und wenn die Situation eine andere gewesen wäre, wir hätten uns auch echt umarmt und hätten uns geknutscht
mit irgendwelchen... Das ist ja echt so ein Phänomen, was ja für Deutschland eigentlich komplett schräg ist. Weil die Deutschen, das macht man nicht in Deutschland. Im Kino jubeln, das macht man nicht. Ich kann mich gut dran erinnern, Kollegen. Ich habe ja Batman damals, den Michael Keaton, Tim Burton Batman, habe ich damals in New York gesehen. Und ich weiß, wie die Leute da abgegangen sind. Obwohl, in New York gehen die Leute immer im Kino ab. Wie gejubelt wurde. Und schon beim Intro wurde gejubelt. Und dann habe ich ihn ein paar Wochen später in Deutschland gesehen. Und es war nichts. Null Begeisterung. Gar nichts kam darüber. Aber jetzt hier bei Spider-Man Homecoming, da ging auch, als ich den gesehen habe im Kino, gingen die Leute richtig ab. Also das war schön. Das hat mir gefallen.
Ja, wir sind ja quasi, das heißt Belohnungsprinzip. Es gab Monate vorher, gab es dann Gerüchte, haben sie zwei Spider-Man aus dem Bild heraus kopiert, kann man ja gar nicht sagen, damit die Echse springen kann. Da müsste eigentlich Platzhalter haben, die unterschrieben, alle haben dementiert. Erstmal fand ich die Darreichungsform unheimlich gut, weil es ja echt es war ja die Darreichungsform von Endgame letztendlich auch irgendwo. Also gut, okay, pass auf. Ich bin natürlich auch ein Meckerkopf. Was mich natürlich gestört hat, war unheimlich, dass weder John Rhys Effens, heißt der, glaube ich, Bock hatte, den Sandmann zu... die Echse zu spielen.
Die Echse,
noch, ja. Ja, noch hatten sie den Dingens, Thomas Hayden Church für den Sandmann.
Ja.
Da haben sie Computer rumgedoktert so. Aber die gehörten halt dabei. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Das fand ich so ein bisschen schade, weil man hat es gesehen, finde ich.
Sie waren vernachlässigt und sie tauchen am Ende halt noch auf. Aber sie haben in dem Sinne waren sie eigentlich wie so Platzhalter.
Ja. Dann ansonsten alles tippitoppi. So hatte ich es auch erwartet, als die beiden Spider-Man auftauchen. Das habe ich schon sehr geliebt.
Ich dachte,
okay, komm, leck mich am Arsch. Und dann waren es vor allen Dingen die Gespräche. Also was wirklich das für mich ausgezahlt hat, war da den Frieden zu finden, zu sagen, wie bei dir kommt das aus dem Handgelenk? Ja, bei mir kommt das nur aus dem Handgelenk? Ja, es kommt nur aus dem Handgelenk. Ich muss immer im Labor sehr aufwendig was bauen. Oder weil er immer sagte, you are amazing, man. You are amazing. Darüber habe ich ziemlich gelacht,
muss ich sagen.
Das war schon... Man weiß, wenn du jetzt überlegst, du weißt nicht genau, was du da gesehen hast. Das war schon, die ganze Story war halt ein hingebogenes Vehikel für diese Auftritte, für diesen Fanservice, nichts anderes.
Für diesen dritten Akt, ja, genau.
Ja, für diesen dritten Akt, mit der Brechstange hingebogen, aber war halt trotzdem toll. So, war toll, man ging da raus und dachte, ja, okay, so geht's natürlich auch.
Und alle haben
mitgemacht. Viel mehr kann man da nicht mehr machen.
Also wenn du überlegst, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, ganz, ganz, ganz großartig. In dem Moment, als Charlie Cox auftauchte, als Daredevil, habe ich gedacht so, Moment mal, das ist doch eine Netflix.
Okay. Ja,
das ist
Marvel. Darüber habe ich am meisten gelacht.
Also es ist eine Netflix-Serie. Moment mal, was passiert jetzt hier gerade? Wenn das möglich ist, sind die anderen Sachen vielleicht auch möglich.
Ja.
Und wie die beiden anderen eingeführt worden sind durch das Portal und... Ja. Dass du am Anfang den Kopf von Tommy Maguire gar nicht gesehen hast. Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, es hat mich so berührt, es hat mich so gefreut für Andrew Garfield, der ja ein bisschen das Problem hatte, dass er seine ganze Storyline nicht zu Ende spielt. War immer so ein bisschen der Spider-Man, den man vielleicht auch nicht gut finden durfte. Er hat wenig Chancen gehabt, aber das, was er da macht, ist... wie er seine Geschichte zu Ende erzählen kann, ist so schön und der Mann ist so gut. Das war wirklich toll, muss man wirklich sagen. Ja. Also,
Obwohl ich über Charlie Cox habe ich schallend gelacht im Kino. Diesen Ziegel aufzufangen und zu sagen, wie haben Sie das gemacht? Ich bin ein sehr guter Anwalt. Das ist einfach eine sehr gute Antwort.
Anwalt.
Ja. Ich bin ein sehr guter Anwalt.
Also ich finde, das hat auch schon gleich so ein Foreshadowing, war das schon gleich, weil wenn der da auftaucht, dann weißt du, komm, weißt du, da kannst du dich jetzt auch auf die anderen freuen. Das wusste man irgendwie. Weißt du, wenn die so weit gehen, das ist das, was du gerade gesagt hast, Dennis. Also, also ich hatte da auch sehr, sehr großen Spaß dran. Und,
es war einfach so emotional.
Aber das Interessante ist ja, weil wir ja gerade auch über die Sopranos geredet haben, weil die Sopranos sind ja, die gehören ja praktisch mit zu denen, wo praktisch aus Fernsehserien richtig, wie soll ich sagen, also Must-Watch-Sachen wurden. Also das waren ja nicht nur einfach nur Fernsehserien, wie wir sie kennen hier, was weiß ich, Kojak, Einsatz in Manhattan oder so, sondern das ist Qualitätsfernsehen, würde man jetzt so sagen. Ja, und wo man so das Gefühl hat, oh, da holt aber jetzt das Fernsehen, holt aber jetzt massiv auf. Und es war ja auch so, das war ja, danach kamen ja ganz, ganz tolle Serien. Und dann hat aber irgendwann, habe ich so das Gefühl, gerade auch durch Marvel, dieses serielle Erzählen tauchte dann plötzlich in den Filmen auf. Weil, ich meine, du kannst ja, wir sind das mittlerweile so gewohnt, auch bei Herr der Ringe, klar, ein Jahr zu warten, auch bei Star Wars ein Jahr zu warten, bevor das weitergeht. Aber dieses serielle Erzählen, wie wir es eigentlich aus dem Fernsehen kennen, hat dann plötzlich kompletten Einzug gefunden im Kino. Und deswegen ist es, finde ich es auch mittlerweile schön, mal wieder einen Film zu sehen, der auf keine andere Franchise basiert, sondern der für sich steht. Und wie gesagt, für mich das Paradebeispiel ist da aktuell Promising Young Woman, der wirklich, wo du mal so einen Film siehst, da weißt du nichts vorher und da gibt es nichts, was man vorher wissen muss und so. Der steht für sich. Also ich finde beides toll, aber ich finde es auch klasse, dass es sowas gibt. Und auch sowas.
Ja, gut, ich muss sagen, es durchzieht ja das Ganze. Ich hab The Many Saints of Newark gesehen. Die Vorgeschichte der Sopranos als Kinofilm. Ja.
Hast du den praktisch zuerst gesehen, bevor du dann mit der Serie
Ich habe erst zwei Staffeln Sopranos geguckt, um ein bisschen nochmal reinzukommen. Und dann habe ich den gesehen und James Gandolfinis Sohn spielt ja den jungen Tony Soprano.
Ja, ja, Hammer. Zu dem kommen wir auch gleich.
Hammer.
Ja,
ja. Hammer. Echt gut. Kommen wir zu den großen, was willst du denn von mir, Momenten? Immortals, was genau? Womit genau haben wir es zu tun bei Immortals? Kann mir das mal einer...
Also Eternals.
Eternals, Immortals.
Ist ja die Porno-Version, Immortals.
Emma, was ist das? Was ist denn Eternals? Was genau ist das? Ist dies?
Ja. Also das war echt ein Film. Ich saß hier mit meiner Frau und wir haben gesagt, nee, komm, wir machen aus. Also ich konnte dem nichts abgewinnen, gar nichts. Also ich habe noch niemals die Energie gehabt, den zu. Er hat mich einfach nicht interessiert.
War es der Marvel-Film, der zu viel war, Gary? War es eine Mythologie drüber?
Ja, ganz genau. Das ist es nämlich. Ich habe einfach keine Lust gehabt, mich jetzt schon wieder mit einer neuen Mythologie. Jetzt ist das wird jetzt noch da drüber gesetzt, jetzt auch noch. Klar, ich hätte auch sagen können, ich freue mich jetzt für tolle Special-Effekte oder so, aber nee. Also, das ist.
Problem ist, dass mit Leuten, die du nicht kennst, du kannst nicht als ersten Film so eine Übermythologie von so Übermenschen installieren.
Ganz genau.
Was juckt mich das, verstehst du?
Ja.
Ich möchte eine neue Mythologie, möchte ich, dass du mir normale Leute näher bringst, so wie bei Boba Fett, der ja auch, das ist ja auch eine, komm, die machen wir gar nicht erst auf, die Serie. Ich finde ja Boba Fett toll. Es passiert jetzt nicht so rasend viel, verstehst du? Das hat eher so einen Heftroman-Charakter, ja? Und diesmal hole ich meinen Anzug wieder. Und diesmal ziehe ich mir einen Anzug an aus Maloxan und steige runter in das ewig verdauende Ding. Weißt du? Ja. Und diesmal, ja, den genau. Und ich werde den Rancor reiten, aber mir gibt das irgendwie was. Ich mag das so, mir gefällt das. Die ganze Ausstattung gefällt mir.
Weil das alles Sachen sind, die du kennst, natürlich. Klar. Ja. Wir haben uns alle gefragt, was passiert bei Rückkehr der Jedi-Ritter mit Boba Fett. Wir haben uns das nicht gefragt damals, als wir es im Kino gesehen der ist weg. So, das war auch kein Kultcharakter. Der ist ja erst im Laufe der Zeit zum Kultcharakter geworden. Aber hast du denn jetzt die aktuelle Boba Fett-Folge auch schon wahrscheinlich noch nicht gesehen? Spoiler ich das nicht. Aber es ist natürlich da auch wieder ein totaler Fanservice. Wir haben den Sarlacc, wir haben den Rancor, wir haben die Schweinewächter. Und alles, wir haben alles jetzt gesehen und wir haben auch durchs ganze Star Wars Design wird ein Kästchen nach dem anderen abgehakt. Das können wir jetzt alles sehen. Ist Star Wars da jetzt auch wieder auf dem Weg, dass man irgendwann sagt, so, okay, jetzt reicht's, zeigt uns mal wieder was Neues?
Noch nicht. Was sie haben, sie machen es ja schlau. Sie sagen, okay, pass auf, der letzte Star Wars ist in den Einspielergebnissen ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir haben ein bisschen sehr viele neue Figuren installiert, von denen wir nicht genau wussten, ob die so angenommen werden. Wir machen aber auch Fanservice mit Luke Skywalker und so weiter. Läuft alles. Jetzt müssen sie ein bisschen Ball flach halten. Also produzieren sie ein bisschen vor den entsprechenden digitalen Leinwänden. Schöne Filme mit Randfiguren. Bis ihnen mal was Neues einfällt, weil die müssen, leider musst du auch mal 10 Jahre verstreichen lassen zwischen so Star Wars Filmen. Auch wenn du eine neue Trilogie aufmachen willst, musst du, so 5 bis 10 Jahre, das ist so der Batman-Rhythmus, alle 10 Jahre darfst du nochmal gucken gehen, was auch, es sind wir genau 10 Jahre her, wenn ich das Zack Snyder-Universum außer Acht lasse, was ich gerne tue, und dann muss man mal gucken so. Und das ist, für mich ist das ganz wohltuend, weil ich kann das einfach mal zwischendrin ausmachen. Es hat nicht diesen Event-Charakter. Ja, ich mag das, wenn du versuchst, Leute wie Boba Fett mir einfach näher zu bringen. So als Angebot, weißt du? Und dann
dieses
sagen,
Serielle ja, natürlich, dieses Serielle natürlich war auch, so wie auch die Grundidee von Star Wars sowieso auch und auch von Indiana Jones, ne, diese Sonntagnachmittags-Serials, dieses Western von gestern, was wir halt kennen, und das mit den Groschenromanen ist schon ähnlich. Es ist halt auch nicht mehr als das. Und das ist eben auch das Schöne, dass du halt, dann hast du halt eine halbe, dreiviertel Stunde, guckst du dir mal jetzt eine neue Sache an und dann ist auch wieder gut. Dann ist, weißt du, da wird auch jetzt nichts irgendwie, obwohl er die Maske sehr, sehr oft, den Helm sehr oft abhat, Temuera macht das total toll. Natürlich ist es wunderbar, wenn wir unseren lieben Freund Michael Kessler hören die ganze Zeit.
Ja, liebe ich
das,
die
ist
ganze Zeit.
Das ist natürlich herrlich, das ist natürlich ganz großartig.
Und, ich muss natürlich immer lachen, dass er, dass Boba Fett dauernd Audienzen hat. Und keine erwartungsgemäß verläuft, aber wirklich keine einzige. Jeder hat was zu kacken. Sprich bitte. Ja, weiß ich nicht, ich würde das jetzt nicht zahlen wollen. Ich töte ihn. Nein, nein, sprich weiter. Dann geht der Nächste, sagt er mal, der Bürgermeister hat gesagt, du bist ein Poloch. Okay, wir gehen da mal hin. Und dann, weißt du, so überall, jede Audienz läuft irgendwie scheiße. Und das finde ich dann auch schon wieder gut so. Da habe ich ziemlich drüber
Boba Fett wird ja auch ein bisschen mit Sopranos verglichen. Das hat natürlich dieses Clan-Ding halt, ne?
Das passt auch
so. Wohingegen Mandalorian war ja mehr so Silvestern-Serie und das hat jetzt so ein bisschen was so... Ne, da kommen diese beiden... Der Neffe und die Nichte von Jabba werden dann reingetragen.
Ja, nee, machen wir nicht. Also dieser Wookie, ich feiere jetzt einen Gladiatoren-Wookie.
Wow, ja. Das wollte man immer mal sehen, ne? Ja, ja.
Ja,
da werden jetzt die ganzen Star Wars-Fans werden sagen, pass auf, der kommt ja in dem Videospiel schon vor. Wir müssten jetzt mal mit dem Kollegen Michael Schön reden, der sich da genau auskennt, ja. Der kommt in dem Videospiel vor, der kommt aus dem Roman vor. Habt ihr die Szene gesehen, die Folge gesehen, wo sie in der Küche sind, wo sie in die Küche einbrechen, in den Palast von Jabba? Mit den Küchen-Androiden?
Ja, der Küchendruide, der sich selber ausstellt.
Klack. Das habe ich mir fünfmal hintereinander angeguckt, auf Deutsch und auf Englisch. What was that? I don't know. Ich habe so gelacht und dann schlug wirklich mein kleines Star Wars-Herz.
Genau, der Rattenfänger-Druide, der selber den Ausknopf drückt. So.
Der dann später wieder auftaucht. Ja, ja. Er wird dann wieder angemacht. Gesehen. Also da sind tolle Ideen drin. Aber es ist natürlich klar, eigentlich ist es The Mandalorian, nur jetzt halt mit Boba Fett. Und, aber trotzdem, es
hat eine andere Tonart und ich mag es ganz gerne. Also danke, dass jeden Mittwoch da eine Folge kommt. Ich würde die eh nicht so durchgucken. Das ist okay. Ja, finde ich völlig in Ordnung.
Filme, die für sich stehen. Ich habe Licorice Pizza gesehen von Paul Thomas Anderson und kann nur wirklich sagen, ich habe wirklich von Anfang bis zum Ende gegrinst. Ich war von Anfang bis zum Ende verliebt in diesen Film. Ich habe 2 Stunden im Kino gesessen mit Maske und ich habe es nicht gemerkt. Es ist wirklich ein Film.
Worum geht's konkret?
Ich will überhaupt gar nicht sagen, es ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen einem sehr, sehr jungen Mann, also gespielt von Cooper Hoffman, dem Sohn von Philip Seymour Hoffman und Alana Haim. Alana Haim, die Sängerin der Band Haim, die auch vorkommt. Es ist ein sehr, sehr familiärer Film von Paul Thomas Anderson. Er spielt Anfang der 70er Jahre. Das heißt, du hast die ganze Zeit auch dieses Once Upon a Time in Hollywood Feeling. Es ist alles 70er Jahre. Es sieht auch so aus. Es ist so gefilmt. Ich denke, die Linsen und so weiter. Die Gastauftritte sind absolut fantastisch. Sean Penn ist super lustig. Bradley Cooper ist unfassbar gut. Er ist lustig. Er hat so ein bisschen was von Die Reifeprüfung. Er hat ein bisschen was von American Graffiti. Ist ein Film, der komplett für sich steht. Und das Batmobil kommt vor. Das darf ich spoilern. Also es ist auch was für Thorsten dabei, wenn auch nur recht kurz. Es ist mal wieder so ein Film, was du sagtest, Gary, halt. Ne? Es ist so ein Film, der keine Franchise hat, der keine Star-Power hat, obwohl Sean Penn mitspielt und Bradley Cooper und Tom Waits ist auch großartig. Paul Thomas Anderson. Toller, wunderschöner Film. Ein Film, der fürs Kino gemacht worden ist. Oder beziehungsweise dafür ist Kino wirklich gemacht worden, in einem Raum zu sitzen mit Leuten und sich diesen Film anzugucken. Licorice Pizza, guckt euch den Film an. Ganz fantastisch. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Licorice, also Lakritz.
Lakritz-Pizza. 2 Sachen, die eigentlich nicht zusammenpassen und das sind eigentlich die beiden Hauptcharaktere. Eigentlich sollte es nicht sein, aber es ist... guckt euch das an.
Ich fand das echt interessant, weil ich in meinem Leben noch nie das Wort Licorice gehört habe. Und ich habe mir auch noch nie Gedanken gemacht, was Lakritz eventuell auf Englisch heißen könnte.
Deswegen kann es sein, dass du nicht so ein Lakritz-Fan bist?
Ja, das stimmt auch, ja.
Ja, dann kann es natürlich sein. Ja, Eternals sieht Das muss ich dazu allerdings sagen, er sieht fantastisch aus, er ist fantastisch gefilmt, die Naturaufnahmen, aber natürlich klar, es ist mal wieder Marvel und wir werden jetzt gucken, was
ich finde. Ich finde das lustig, dass der Kumail Nanjiani, der hat ja dafür unglaublich trainiert. Das ist ein Komiker, ein Stand-up-Comedian. Und das ist ja eigentlich eher so ein Hemd. Und der hat dann aber für die Rolle hat der total trainiert und hat halt auch sein Sixpack präsentiert und so. Also richtig klasse. Und es kommt nicht einmal im Film zur Geltung. Es kommt nicht einmal, siehst du, diesen Sixpack. Das finde ich total witzig.
Mir ist erst nach 4 Stunden aufgefallen, dass der eine Typ aus Shang-Chi, dieser Ringfraggle, dass er ja auch mitmacht. Der gehört ja dazu.
Okay. Ja, genau.
Ja, einigermaßen unspektakulär. Ja, ich habe Shang-Chi auch nur 20 Minuten gucken können.
Ja, aber es ist... den fand ich jetzt auch nicht so. Der ging, aber der, weil es halt einfach ein Martial-Arts-Film war. Aber den fand ich halt auch aus mehreren Gründen, fand ich den...
Ist vielleicht ganz gut, mal eine kleine Marvel-Pause zu machen. Was ich trotzdem bei Eternals sehr, sehr bemerkenswert fand, dass Star Wars erwähnt wird. Also beziehungsweise es gibt dieses Star Wars-Malbuch. Dann wird ja gesagt, ach, das ist wie Superman. Und er sagt, nein, ich bin nicht Superman, ich habe kein Cape. Und Batman wird erwähnt. Also da werden jetzt irgendwie... Das ist ein bisschen was wie früher bei der Märchenbraut, weißt du, mit Fantomas.
Ja, auf einmal,
Das gehört gar nicht in dieses Universum. Ah, apropos Fantomas, Gary, erzähl mal bitte, was du auf Arte gesehen hast.
Ich habe auf Arte, beziehungsweise, das ist eine Arte-Dokumentation, sie läuft aber auf YouTube, ich habe sie auf euch YouTube, verlinkt, eine Dokumentation über Fantomas gesehen, die ich sehr, sehr erhellend fand, also sehr, sehr gut, weil es gleich vorweg erklärt, warum es niemals einen vierten Teil gab, nämlich Fantomas in Moskau. Und das hat was damit zu tun gehabt, das spoilere ich jetzt nicht, weil es da noch ganz, ganz viele andere Informationen über Fantomas, wo das überhaupt herkommt, was das für eine Romanfigur ist und so, gibt. Es hat was damit zu tun gehabt, dass es gab zwei Autoren, die damals diese Groschenhefte geschrieben haben und der eine, der da noch lebte, der hat gesagt, nö, das ist mir jetzt alles viel zu weit von dem Originalmaterial entfernt und die verklage ich jetzt. Und damit, mit der Klage, ist er auch durchgekommen. Und deswegen gab es nie einen, also er fand die anderen Fantomas-Filme fand er durch Louis de Funès.
Funès.
Durch Louis de Funès fand er, das fand er nicht gut, dass das so eine Richtung eingeschlagen hat.
Ja. Gut, dass es Fantomas in der Realität nicht gibt. Oh mein Gott.
Fantomas.
für alle, die uns jetzt nur hören, Fantomas ist in the house.
Ist in the house, genau.
Ja, und das sieht ganz gut aus. Ist das Jean Marais? Ist es wirklich Jean Marais?
Ja, das ist darunter nicht, aber an sich ja.
Ja. Das Interessante ist auch, dass es wurden einige so Historians, also es gibt ein paar Bücher über Fantomas, das ist wirklich sehr gut, die Maske.
Sehr gute Maske, Thorsten.
Ein rauchender Fantomas.
Bitte, Thorsten, ich würde das nicht machen. Ich weiß nicht, ob
das nicht brennbar?
Ob das nicht brennbares Material ist.
Weil das müssen wir hier nicht haben. Plötzlich so, muss man sagen. Naja, einer von diesen Leuten, die sich berufstechnisch mit Fantomas auseinandergesetzt haben, auch so was die ganzen kulturellen Sachen angeht, der meinte schon, dass das echt merkwürdig ist, dass es eigentlich in diesen Zeiten, in denen wir leben, wer eigentlich prädestiniert dafür, dass jemand mal wirklich eine kompletten Reboot macht über zu Fantomas. Und das stimmt richtig, tatsächlich. Ja. Also, und ich glaube, die haben da auch was in der Mache. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also sie sind nicht drauf eingegangen, aber es wurde zum einen Punkt wurde ein Regisseur interviewt, der so ein bisschen was dazu gesagt hat. Und okay, da konnte man so zwischen den Zeilen lesen, dass da bestimmt was kommt.
Guckt euch die Doku an, kann man auf YouTube gucken. Und in der Arte Mediathek in der gleichen Reihe ist auch die Dokumentation über Bill Murray, die auch sehr, sehr sehenswert ist.
Der großartige
Bill Murray.
Bill Murray.
Hintergrundinformation.
Wer ist Fantomas, heißt es ganz genau. Entschuldigung.
Ja, genau.
Ja.
Es gibt weitere Hintergrundinformationen für alle, die Shaun of the Dead mögen. Und ich kenne keinen, der es nicht mag. Es gibt jetzt ein Buch, das heißt You've Got Red on You. Ein Zitat aus Shaun of the Dead von Clark Collis. Heißt How Shaun of the Dead Was Brought to Life. Ein sehr, sehr schöner Untertitel. You've Got Red on You. 400 Seiten. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Im Moment nur als Import erhältlich. Sehr viele Fotos. Sehr viele Storyboards sind abgebildet in diesem Buch und es geht auch darum, wie dieser Film überhaupt entstanden ist, aus der Serie Spaced, die wir ja auch schon oft besprochen haben, ja, von Edgar Wright und, mhm, und Simon Pegg und Nick Frost, und wie dann die ganze Finanzierung überhaupt zustande gekommen ist, die Probleme bei den Dreharbeiten und die Rezeption des Filmes und warum Leute wie Tarantino und Eli Roth und Robert Rodriguez so auf diesen Film abfahren. Ich blätter das Buch jetzt nochmal auf, das ist wirklich das Hemd von Shaun, wenn ich das jetzt so hätte, ich sogar ein von Shaun.
Ja, interessant.
Und überhaupt Shaun heißt. Und sehr, sehr interessant. Übrigens, wir erinnern uns natürlich alle an die Szene bei Shaun of the Dead im Pub The Winchester, wenn zu Don't Stop Me Now von Queen die ganzen Zombies
Der Wirt,
der ja ein Stuntman war, ein alteingesessener Stuntman, also es geht alles sehr ins Detail in dem Buch, und der Typ, der für die Musikrechte zuständig war, der hat ja dann Don't Stop Me Now von Queen, das muss ja genehmigt werden, das kannst du ja nicht einfach hier, ne, so wie bei Stromberg zu sagen, wir machen das jetzt einfach, sondern er hat die Rechte gehabt, aber es gab einen Alternativtitel, falls sie die Rechte nicht gekriegt hätten für Don't Stop Me Now von Queen.
Und der war?
Der Song war, Achtung, Drumroll, Rasputin von Bonnie M.
Rasputin. Geil.
Ja, geil. Und ich muss leider sagen, das hätte auch funktioniert. Das hätte funktioniert. Aber wir hätten so gelacht. Boah, was hätten wir?
Wir hätten immer gesungen, Rara Rasputin, Kacken ohne abzuziehen.
Ja.
Rasputin, Kacken ohne abzuziehen. Ja, ging damals rum. Mission Impossible ist verlegt worden auf 2023.
Ja, schade.
Wahrscheinlich wegen Top Gun, ne? Oder?
Wann kommt der eigentlich?
Der kommt jetzt im Mai, der kommt jetzt, oder Juni.
Vielleicht schafft 2022 nur einen Tom Hanks, hätte ich beinahe gesagt. Tom Cruise, Blockbuster.
Erstmal das, und zum anderen, glaube ich, sind die noch in der Post-Production. Das geht alles nicht so zügig.
Ja.
Und auf 23 verschieben halte ich auch für schlau, ja.
Aber da freue ich mich schon jetzt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Vorfreude. Also
da habe ich große, große Lust zu.
Ja. So, was haben wir denn noch alles gesehen? Gary hat gesehen Being the Ricardos
von Aaron Sorkin. Den haben wir ja zusammen gesehen, genau. Und es geht auf Amazon Prime. Es ist ein Film von Aaron Sorkin, sowohl geschrieben als auch inszeniert. Es geht darum.
Aaron Sorkin, sollten wir vielleicht kurz mal sagen, was er bisher gemacht hat. Der hat
West Wing, die Serie.
Er hat viele Drehbücher geschrieben. A Few Good Men mit Tom Cruise und Jack Nicholson.
Ja, damit ist er, glaube ich, wirklich.
Eine Frage der Ehre, genau. Hat The Newsroom gemacht, hat die sehr unterschätzte Serie, die nur eine Staffel hatte, Studio
60 on the Sunset Strip.
Sunset Strip gemacht, und hat drei Filme gemacht, nämlich Molly's Game, dann den The Trial of the Chicago 7 letztes Jahr und jetzt halt Being the Ricardos, was die eine Art Biopic ist mit einem sehr engen Zeitfenster über die Dreharbeiten zu I Love Lucy mit Lucille Ball.
Genau. Und Nicole Kidman spielt Lucille Ball. Die ist ja hier, Lucille Ball ist, und I Love Lucy ist ja, glaube ich, hier in Deutschland nie so.
Nee.
Man, also als jemand, der sich für Comedy interessiert, hat man das natürlich immer auf dem Schirm gehabt. Und ich habe jetzt gestern mal eine Folge tatsächlich geguckt über meine Kanäle. Und es ist wirklich lustig. Also Lucille Ball ist wirklich eine, ja, wie würde man sie nennen? Hier in Deutschland hat man doch immer irgendwie so bestimmt eine Ulknudel.
Sie war die Gisela Schlüter des amerikanischen Fernsehens.
Nein, sie war schon wirklich, sie war eine Powerfrau und hat das praktisch ihr eigenes Studio auch. Ja, muss man aber sagen, für die damalige Zeit. Ne? Und sie hat ja dieses Studio dann auch gegründet. Und für was war sie denn noch verantwortlich? Weißt
du, Frauen sind immer Powerfrauen. Man sagt, hast du doch schon mal den Begriff Powermänner gehört? Das ist ein richtiger Powermann. Alle Frauen sind Powerfrauen, außer sie werden von irgendwelchen Männern davon abgehalten. Das ist immer, sind Frauen.
Ja, und das ist ja, halt natürlich ja recht, auch ganz, das ist natürlich auch ganz klar das Thema, aber man sieht schon, wie sehr sie die Fäden in der Hand hält und auch darum kämpft, dass sie ihre eigene Vision von der Serie auch durchsetzt und dann mit ihrem Mann gespielt von Javier Bardem, wie ich fand, sehr kurzweiliger Film und auch ein Film, der natürlich in diese Zeit und in diese Welt blickt. Ich fand den sehr, sehr, sehr gut.
Ja, also ich fand den auch sehr gut. Gerade auch aus Perspektive eines Autors, ab und zu auch mal für Fernsehen arbeitet, war das super interessant, weil das interessiert mich ja immer, wie es so hinter den Kulissen zugeht von solchen Serien. Nee, also kann man sich gut angucken, ja. Und wird von allen super gespielt und ja, ist bei
ist Amazon Oscar, ist aus, ich denke, ist Oscar-Material.
Würde ich sagen. Ich war skeptisch mit Nicole Kidman, ganz ehrlich. Aber es ist ja so, wenn du so einen Film machst, okay, das ist jetzt nicht direkt ein Biopic, aber sie stellt da eine Frau, einen Menschen dar, der ja tatsächlich da war. Und da erwarte man ja immer so ein bisschen, dass da so eine gewisse Ähnlichkeit ist. Und das hat Nicole Kidman nicht unbedingt.
Nee, nicht unbedingt. Nee.
Aber trotzdem macht sie ihren Job sehr, sehr gut. Und ja, also Being the Ricardos ist absolut sehenswert.
Genau. MASH ist jetzt auf Netflix, die komplette Serie.
Überraschend. Nein, nicht auf Netflix, auf Star. Bei, also Disney
auf Star.
Plus.
Auf Star, stimmt. Entschuldigung.
Ganz wichtig.
Mit Alan Alda. Ja, auch eine Serie, die man, muss man sie gesehen haben, Gary?
Ja, was heißt, naja, wenn man sich für diese ganze Thematik gute Fernsehserien und so, was war davor, was war vor Sopranos und so, was sind so die Vorgänger? Ja, ich glaube das schon. Mal ganz abgesehen davon, dass es das offensichtlich schon mal auf Deutsch gab und auch versendet wurde, weil die deutsche Synchro ist von Rainer Brandt. Und das spürt man auch. Und der Spielfilm ist übrigens auch bei Star.
Mit Donald Sutherland.
Genau, und das spielt ja in Vietnam, während die Fernsehserie im Koreakrieg. Warum das so gemacht wurde, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es sind, glaube ich, 11 Staffeln. Und das ist schon, und ich weiß, ich habe sie nie zu Ende geguckt, aber ich weiß, dass das Ende von MASH, die absolut letzte Folge, gilt als einer der Meilensteine, was man so an, wie kann man eine Serie beenden, weil da gibt's ja immer ganz große Kontroversen, hier, ich sag nur Lost, wo viele Leute wütend waren, wie das geendet hat, und da sind sich alle,
Game of Thrones
oder auch Sopranos, sind sich alle Leute, glaube ich, alle Kritiker und das Publikum einig, dass MASH wirklich absolut geniales Ende hatte. Und ich werde es mir komplett angucken, gerne auch auf Deutsch. Übrigens, in der deutschen Synchro fehlen natürlich die Lacher, die Sitcom-Lacher. Die sind in der englischen, wenn du dir die englische Version anguckst, sind die da drin. Und da muss man dann gucken. Also manchmal merkt man es so ein bisschen, weil du merkst, okay, da wurde jetzt so eine Pause gelassen, bis die Lacher vorbei sind. Aber das ist sehr, sehr selten, finde ich. Und deswegen kann man sich die deutsche Synchro, das ist selten, dass ich das sage, aber dass die deutsche Synchro auch wunderbar angucken, tatsächlich.
Welche Synchro leider überhaupt nicht geht, ist die Synchro vom amerikanischen The Office,
ja,
was jetzt auf Netflix ist, komplett, glaube ich, alle Staffeln.
Alle Staffeln.
Das muss so ein Schnellschuss gewesen sein. Also gar nichts gegen die Synchronsprecher und die, gegen die, vor allem gegen die Autoren, die das übersetzen mussten, weil das eine amerikanische Sitcom oder eine englische Sitcom zu übersetzen, zu übertragen ins Deutsche, ist, glaube ich, wirklich ein Kunststück. Aber die haben wohl überhaupt gar keine Zeit gehabt und vielleicht auch gar nicht so viel Budget. Das funktioniert auf Deutsch hinten und vorne nicht.
Nee. Muss man leider sagen. Also die Stimmen passen nicht. Also es wirkt alles, ja, es wirkt alles sehr klinisch. Es ist ganz, ganz merkwürdig.
Wir haben bei unserem letzten Click and Meet mit unseren Patrons hat uns jemand gebeten, Thorsten noch mal zu fragen, um mal wieder diese alte Thorsten Sträter zerstört eure Kindheit Sachen mal wieder aufleben zu lassen. Was ist denn mit Meister Eder und seinem Pumuckl?
Ja. Okay.
Was ist denn damit? Was war denn da los?
Wo fange ich an?
Ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum.
Ja. Also, wo fange ich an? Meister Eder wurde von Hans Clarin gesprochen.
Nein, das war Gustl Beyerhammer.
Pumuckl wurde von Hans Klarin
gesprochen. Pumuckl wurde von Hans Klarin gesprochen.
Ja, Pumuckl, natürlich. Das war Gustl Beyerhammer. Der Pumuckl. Der scheiß Pumuckl wurde natürlich von Hans Klarin toll gesprochen. Mhm. Hans Klarin quasi ja irgendwo auch der Santiago Ziesma seiner Zeit.
Sehr schön, ja.
Huibu
so,
hat er auch
gesprochen. Huibu hat er auch gesprochen. Ja, Huibu hat er auch gesprochen, auch ganz, ganz toll. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, dass an Meister Eder und seinen Pumuckl nichts stimmt. Also nichts. Es lief falsch, es lief sonntags zu so einer untoten Uhrzeit, 14.30 Uhr, sie wussten schon warum. Dann war es beschissen gemacht, es war einfach beschissen gemacht. Irgendwer konnte da, hat sich gedacht, lass mal so eindimensional machen, wie es geht. Lass den bloß keinen Schatten werfen, den kleinen Ficker. Der muss dann über so einen Hobel drüber springen und er muss möglichst unrealistisch aussehen. Dann Gustl Beyerhammer soll auf jeden Fall ins Nichts spielen. Also immer so einen Meter vorbei an dieser Scheißzeichentrickfigur. Immer dieses, ne, Pumuckl, was machst du denn? Absolut triviale Wichs-Probleme. Also es gab keine Probleme. Das war einfach nur so eine unbeholfene Werksschau. Weißt du, dieses, das war wahrscheinlich befeuert durch Elliot das Schmunzelmonster. Ja, das können wir in Deutschland auch. Nee, können wir nicht. Können wir wahrscheinlich bis heute nicht. Können wir einfach nicht. Und das war so richtig unbeholfenes Disney für die geistig armen Realverfilmungs-Zeichentrick-Gewichse der allerschlimmsten Sorte. Schon so Ratz und Rübe, das war schon so eine Sache, wo du gesagt hast, das lehne ich ab. So wegen so Pädagogie, wie den Pädagogik-Sendungen wie Ratz und Rübe, deswegen schließt man sich ja dem Joker an. In der Todd Phillips-Verfilmung, verstehst du?
Weil ich vorher Ratz und Rübe gesehen habe.
Ja, ich möchte die Welt brennen sehen.
Auf VHS.
Aber
ich bin nur ein Hund, der Autos nachjagt. Das ist ja nur wegen sowas wie Ratz und Rübe entstanden.
Ja,
aber Meister Eder und das Pumuckl. Ihr könnt doch ruhig zugeben, ihr könnt keine Storyline nacherzählen. Ihr könnt keinen Konflikt nacherzählen. Ja. Ihr könnt nicht mal, weißt du, wenn du wenigstens sowas hättest von der Tiefe wie Pinocchio. Da hast du auch einen Handwerker, der ist einsam. Der hat sich einen Jungen geschnitzt. Der Junge sitzt da, ist 20 Minuten Holz und denkt sich, boah, ja, Holz. So, aber ich will ein richtiger Junge werden. Da ist ein starker Konflikt, eine starke Triebfeder. So rum häufiger vorkommen als andersrum. Ist ja ganz selten, dass echte Jungs mal sagen, boah, Eiche, ich wäre gerne aus Eiche. Also, aber so rum ist ja richtig. So, da ist ein Konflikt gehabt. Dann ist er auf Wanderschaft gegangen, Pinocchio. Wurde vom Wal gefressen, traf den Fuchs und noch irgendeinen. Die haben ihn beschissen,
die Katze.
Dann sein Geld geklaut, richtig, so. Alles ganz schlimm. Zirkus, tritratrolala.
Stromboli.
Meister Eder und sein Pumuckl hat dir gar nichts angeboten. Gar nichts. Da hast du Meister Eder gehabt, wo du nach 20 Minuten wusstest, im Leben hat der kein florierendes Geschäft. Im Leben ist er in seinem Handwerksbereich, ist das nichts. Wenn ich jemals einen gesehen habe, der Sozialbeiträge am Finanzamt vorbeischleust, dann ist das Meister Eder. Das ist wirklich jemand, der so eine... Der im Prinzip ist es nur ein Teil seiner Wohnung, diese Werkstatt. Du hast nie gesehen, da hat man gesagt, guck mal, Meister Eder, ein Stuhl, der ist wirklich schön aufbereitet. Nichts hast du gesehen. Und Pumuckl war einfach irgendwas, wo du drauf gedroschen hättest nach 20 Minuten. Du gesagt, das ist wieder die Natur, weg damit. Alles an Meister Eder hat mich angewidert und du, niemand von euch kann nacherzählen, worum es in nur einer einzigen Folge ging.
War denn dann Meister Eder und sein Pumuckl, war das so praktisch das Alf unserer Zeit, so, oder die deutsche Version von Alf? Weil sowas.
Wie kann es das sein? Wie kann es die deutsche Version von
wirklich,
Alf sein?
Es war nicht wirklich eine Sitcom, stimmt.
Alf war lustig, Alf hatte Konflikte, Alf hatte ein klares Setting, der Außerirdische isst gerne Katzen, ansonsten versucht er sich einfach einzufügen. Alf ist der Gordon Shumway ist der Schlauste im Raum, immer. So, bei Pumuckl, sag mir doch, was Pumuckl ist. Ein Kobold. Was
Klabautermann.
Was ist?
Ja.
Klabautermann ist ein maritimes Motiv.
Nein, er ist kein Klabautermann. Es gibt eine Folge, wo Pumuckl gegen einen Klabautermann kämpft. Keine Ahnung, also auf jeden Fall. Ich bin da ganz bei dir, was die Zeichentrickart und das ganze Gefilme angeht. Das war alles sehr öffentlich-rechtlich, Bayerischer Rundfunk. Es sah auch nie wirklich so aus, als ob die Stimme zu der Figur passt. Und deswegen, um mal kurz eine kleine Ehrenrettung zu versuchen, sind die Hörspiele auch so viel besser von Meister Eder und der Pumuckl.
Ja, das Bild fällt weg. Ja,
das damit Bild geht's fällt schon mal weg, los. Weil, und das ist das Tolle, dass du wirklich hörst, dass Bayerhammer und Hans Clarin beide zusammen im gleichen Raum sind. So wie wir, ne, wird ja immer gesagt, wir lassen uns nicht ausreden.
Entschuldigt.
Sowas jetzt zum Beispiel. Ja, das wäre zum Beispiel auch passiert, ja, mit Bayerhammer. Aber es wird eben nicht geixt, wie es heute gemacht wird in Hörspielen, dass der eine in Berlin ist, der andere in Hamburg ist, ja, und dann wird das nachher digital zusammengeführt, sondern es ist wirklich als deutsche Hörspielgeschichte ist es einfach wunderbar. Und man kann sich die Dinger zwischendurch, genau wie auch eine Huibu-Folge, zwischendurch mal immer wieder geben und sagen, okay, jetzt am Stück kann ich mir das jetzt nicht anhören, weil natürlich der Nervfaktor von der Stimme von Hans Clarin, so sehr ich ihn schätze und liebe, aber natürlich auch extrem hoch ist. Aber das mit der Fernsehserie, da bin ich komplett bei dir, weil ich habe gesagt, oder? So, wie scheiße sieht das aus?
Aber das wirft aussehen natürlich jetzt die Frage auf. Ich meine, wir hatten ja damals
nichts.
Durchaus,
wir hatten nichts.
Da gab es noch, ich sag nur eins, der Spatz vom Wallraffplatz.
Was soll das jetzt? Was machst du das für Fässer auf?
Ja, nee, niemand, weil niemand. Meine Frage wäre es tatsächlich gewesen, Thorsten, gibt es denn irgendwas, wo du wirklich noch warme, nostalgische Erinnerungen hast an Kinderfernsehen, was dich damals wirklich gefesselt hat?
Godzilla.
Barbapapa. Nein. Barbapapa okay, beispielsweise
okay,
war,
okay, okay.
Da war der wurde im Vorspann gesagt, die können sich verwandeln in was sie wollen. Also die haben komplette Handlungsfreiheit.
Groß oder klein.
Dünn oder dick, groß oder lang.
Dünn oder dick, klein. Groß oder klein. Das heißt, die hatten im Prinzip keine Probleme. Das war die Krone der Schöpfung. Dementsprechend absurd war das ja auch. Und Barbapapa, das war ja auch unheimlich kurz. Das habe ich sehr gemocht. Auch sehr gemocht habe ich Paulchen Panther, wie er bei uns ja hieß. Paulchen Panther, kleine Nummernrevue.
Ja.
Mit Pink Panther. Dann zwischendurch Clouseau. Adelheid, der Ameisenbär, Inspektor ja. Clouseau. Das hat mir immer toll gefallen.
Ja. Adelheid war nicht der Ameisenbär, das war die blaue Elise. War der Ameisenbär.
Die blaue Elise war der Ameisenbär, dann Adelheid.
Der im Original männlich war und auf Deutsch war es eine Frau.
Das was aber Monty genial Arnold, war.
Was genial war, was Monty Arnold dann dazu gebracht hat zu sagen, die blaue Elise war die erste Transe im deutschen Zeichentrickfernsehen. Und natürlich Paulchen Panther immer mit der Stimme von Gerd Günther Hoffmann.
Ja.
Ja.
Heute ist schon alle Tage. Ich
okay,
komme wieder.
Was noch?
Aber das ist ja schon mal was.
Ja,
so.
Das ist was.
Es gab diese Momente, wo der kleine Thorsten vom Fernseher saß und sagte, so, das kommt gerne an.
Dann gab es so Sachen wie, Thorsten, kommst du bitte? Meine Mutter. Und dann kam ich ins Wohnzimmer, guck mal, es läuft, es war einmal der Mensch. Und dann habe ich mich dahin gesetzt, weißt du, ja, trotzdem, das war so eine Sache, wo ich sage, was wird meine Mutter wohl machen, wenn ich mir jetzt mit dem Geodreieck die Gesichtshaut abschäle und so runterreiße, dass ich so einfach blutend im Wohnzimmer sitze, statt das zu gucken. Das war, die meisten Sachen waren so Pädagogik durchtränkt, so völlig versuppt und durchwässert. Das war, wie gesagt, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass mich die Augsburger Puppenkiste hat mich immer verloren, sobald sie versucht haben, mit Plastikfolie Wasser zu machen. Ich bin jeder Storyline gefolgt, die hätte mir alles erzählen können. Wirklich. Bis dann, wir müssen übers Meer. Ich so, nein, bitte nicht. Weißt du, da vorne hat es aufgehört. Lidl hatte einfach keine Folie mehr. Und dann war ich immer raus. Ich habe natürlich Sachen gemocht, ich habe Mad-Hefte dann gelesen. Spion versus Spion. Statt das zu gucken. Oder ein Yps-Heft oder so. Aber was Fernsehen eigentlich, es gab Plumperquatsch. Erinnert euch mit Hanni van Heiden. Kennt ihr das noch?
Mit Hanni van Heiden, ja klar.
Ja.
Plumperquatsch. MV Michael, der Hase Cäsar.
Ja, Michael Katzengreis,
ja.
Das waren so
Hase Cäsar, da, echt.
Der Hase Cäsar, wurde auch so,
Weißt du, wo du sagst, ja, weißt du, wo sich der Puppenspieler null Mühe gegeben hat.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, immer nur so. Das war alles.
Ja, ja. Und natürlich habe ich sehr geliebt die Muppets. Ich habe sie sehr, sehr, sehr geliebt, die Muppets. Ich liebe sie immer noch. Ich mochte das. Ich fand nichts lustig eigentlich. Wenn du sie jetzt guckst, ist alles totenunlustig. Dieses Dr. Honigtau-Bunsenbrenner, fertig. Sesamstraße habe ich sehr geliebt. Grobi, na? Fern, das habe ich sehr geliebt. Ja, ja. Weißt du, hier Schlemiel, wollen Sie ein B kaufen? Ein B? Genau. So, Sherlock, das habe ich alles
Sherlock
gemacht.
Humburg. Sherlock das, Humburg.
Sherlock Humburg.
Gab's alles extrem. Dann lass uns mal eben kurz den
und dann kam die Sesamstraße, dann kam die Sesamstraße mit, war das Lilo Pulver? Ich weiß das gar nicht mehr.
Lilo Pulver.
Henning Fenske. Die deutsche Version.
Genau.
Mit Samson und Tiffy. Henning Fenske, bester Mann. Aber
fürs diese Kinderfernsehen Scheiße, komplett ungeeignet.
Ungeeignet, pädagogisch. Da ging es um, weiß ich nicht, Mietenstabilisierung. Weißt du, die Sesamstraße hörte für mich auf. Ich bin das ganze Grundschulding, bin ich mit Sesamstraße reingegangen. Ich hatte Hefte, wo Oskar aus der Mülltonne erklärt hat, das ist ein A, das ist ein B. Es waren noch die besseren Sprecher einfach. Das war
ja,
toll.
Ja, klar. Super, das war Gottfried cool. Kramer. War Gottfried ja, Kramer war Oskar, ne? Ja. Der später dann, der dann Marlon Brando gesprochen hat in ja. Der Pate und der Kid war und so weiter. Der, aber
also,
das wäre jetzt
in der Pate hat es tatsächlich unser Freund.
Es gibt eine Nachsynchronisation.
Leider zu früh verstorbene Freund nach Papa Schulke gesprochen.
Ja, aber es gibt eine Nachsynchronisation von der Pate mit Gottfried Kramer.
Die wir wissen aber, Version. Was wir von Nachsynchronisationen halten.
Ja, die ist aber.
Ne, ich verweise auf der Weiße Hai und Feierabend.
Absolut richtig, da gebe ich dir recht.
Übrigens, aber
was die Muppets angeht, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass es eine neue Serie gibt auf Apple Plus, nämlich es gibt eine Neuauflage der Fraggles, aber das nur nebenbei.
Ich möchte aber, weil es gerade perfekt passt, wegen Sesamstraße, es gibt eine unglaublich geile Dokumentation über die Anfänge der Sesamstraße, denn das war praktisch auch so eine magische Geschichte, wo sich wirklich auf der einen Seite Produzenten, Redakteure, die sich was getraut haben, auf der anderen Seite kreative Köpfe wie Jim Henson oder Frank Oz, die wirklich haben Magie entstehen lassen. Und die Dokumentation, ja, die es dazu gibt, die gibt es sogar komplett tutti bei YouTube für umsonst. Und die heißt Street Gang, How We Got Sesame Street.
Ja, okay.
Ja, es ist super interessant. Ich habe sie schon gesehen und es ja wirklich mal, also eins der wenigen Fälle, wo wirklich mal die richtigen Leute am richtigen Platz waren und praktisch den richtigen Instinkt hatten, sowas zu machen, so praktisch komplett neue Wege zu gehen in der Kinderunterhaltung.
Und dann hat man in Deutschland
gesagt,
wir machen jetzt Hallo Spencer. Und ja, da haben sie, da ja, haben sie da mich verloren.
Hallo Spencer.
Da war ich raus. Da, also ich hab Rappelkiste noch akzeptiert, weil das irgendwie kam aus Berlin und irgendwie die Hinterhöfe und die Kinder haben im Dreck gespielt. Und da habe ich gedacht, okay, du blickst jetzt in eine Welt, die nicht deine ist. Aber bei Hallo Spencer habe ich gedacht, so, das ist so ein Rip-Off gewesen.
Ja.
Wo ich dachte so, nee, Leute, und das war natürlich klar, da war man auch in einem Alter, wo man dann auch sowieso so.
Da waren wir nicht mehr das Zielpublikum.
Henning. Wir waren nicht mehr das Zielpublikum, ja. Aber hör dir mal, Thorsten, zwischendurch nochmal wirklich eine Hörspielfolge von Pumuckl an und wir reden beim nächsten Mal.
Nein. Ich bin 55 Jahre alt.
Habt ihr noch irgendwie was, weil wir nähern uns Deadline noch irgendwas gesehen, Gary? Ich habe hier noch Barb and Star Go to Vista del Mar, da können wir vielleicht beim nächsten Mal drüber reden.
Genau.
Und ansonsten, sind wir jetzt vor allen Dingen sehr, sehr, sehr gespannt auf The Batman. Ihr Lieben, die uns bei Patreon folgen, ihr werdet in dem Moment, wo das Embargo über die Berichterstattung zu The Batman fällt, werdet ihr sofort ASAP ein Video bekommen, wo wir drei über den Batman-Film reden.
Oder, wir wollen ganz ehrlich sein, hauptsächlich Thorsten.
Hauptsächlich Thorsten, weil als Fachmann und weil er den Film dann nämlich auch schon gesehen hat. Das geht an unsere Patrons raus. Nochmal lieben Dank. Und wir freuen uns auf unser nächstes Click and Meet, was demnächst auch wahrscheinlich mal wieder sein wird.
Ganz genau, ja, so einmal
wenn im Monat. Wenn wir uns dann exklusiv mit unseren Patreon-Followern treffen werden. Und Wenn dem nichts mehr hinzuzufügen ist, wünschen wir euch noch...
Hennes, willst du noch zwei Worte zur Mystery Box sagen? Also
Die Mystery Box, ja. Die Mystery Box wird diesen Monat nicht enthüllt werden, denn ihr habt so viel geschrieben, dass ich das Ganze erstmal verarbeiten muss und auswerten muss. Das dauert... muss ich mir einen Tag für nehmen. Ja, okay. Das kann ich jetzt im Moment einfach nicht. Wir sind gerade mit den Auftritten, sind wir gerade alle so auf Standby. Da wird was abgesagt, da kommt was Neues rein. Das ist gerade alles wieder so ein bisschen so ein Eiertanz, so ein logistischer. Deswegen wird die Mystery Box erst beim nächsten Mal, wenn ich das dann auch richtig durchgearbeitet habe, was ihr uns da alles geschickt habt. Wir haben euch gefragt, welchen Film ihr großartig findet, aber nie wieder sehen wollt. Es haben auch ein paar Leute geschrieben, der Film war scheiße, den will ich nicht nochmal sehen. Darum ging es nicht, aber
es waren interessante Antworten dabei.
Es ist ein Film immer wieder genannt worden, das kann ich schon mal sagen, den ich selber nicht auf dem Schirm habe, aber darüber werden wir beim nächsten Mal reden. Deswegen gibt es die Mystery Box erst beim nächsten Mal.
Darf ich abschließend noch, möchte ich noch auf den Podcast verweisen, beziehungsweise die YouTube-Show, zu der ich zu Gast war, von unserem geschätzten Kollegen Chris Peckham. Und zwar war es das erste Mal, so heißt das neue Format von ihm. Und zwar, ich durfte mir zwei Filme aussuchen, die ich immer auf dem Schirm hatte, also die man immer sehen wollte, aber aus was für Gründen auch immer so vor sich hergeschoben hat oder aus was für Gründen auch immer nicht gesehen hat. Ich habe mir ausgesucht 2001 Odyssee im Weltraum und Sie küssten und sie schlugen ihn von François Truffaut. Und ich muss sagen, das ist ein ganz tolles Format, was der gute Chris da hat, weil ich war
wirklich zusammen mit Tobias Mann.
Mit Tobias Mann, Entschuldigung, Tobi, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Das ist ein ganz tolles Format, weil ich wirklich gezwungen war, gedrängt wurde, praktisch diese Filme jetzt endlich mal zu sehen. Und ich hatte bei beiden Filmen richtig Spaß. Also gerade auch bei 2001, vor dem ich mich immer so ein bisschen gedrückt habe, weil ich gedacht habe, weil immer früher Freunde sagen, oh Gott, das ist so langweilig und so doof. Nee, der ist richtig, richtig klasse. Und ich kann jetzt verstehen, warum das einer der Filme ist, wo es, glaube ich, am meisten Interpretationsvideos auf YouTube gibt. Ich glaube, es gibt keinen Film, wo es mehr Interpretationsvideos zu gibt bei YouTube als 2001.
Mehr als The Shining, mehr als Citizen Kane?
Ich glaube wirklich, weil der Film, der lässt so viel Raum zur Interpretation und alle haben irgendwo so ein bisschen recht. Und ja, ich fand den Film also wirklich richtig, richtig toll. Muss ich wirklich
also sagen. Auf YouTube kann man das sehen.
Genau, ich weiß nicht, ob meine Folge schon veröffentlicht ist, aber ich kann die gerne verlinken in den Shownotes.
Genau.
Ja.
Wunderbar.
Okay,
das war's. Bis zum nächsten Mal. Thorsten, hast du noch was?
Nö, einen Satz stelle ich jetzt in den Raum. Falls ihr euch fragt, nein, anders, es ist der eine Satz. Es ist der eine kryptische Satz, den ich da lasse. Es ist eine Winterkampfmaske und ich weiß auch, wo man das Field Jacket herkriegt.
Okay. Sagt der Mann, der sich weigert, Pumuckl zu hören. Ganz toll. Ja. So, jetzt sind wir alle klüger als vorher.
Boah, mit so einem Twist.
It's a Winter Combat Mask.
Ja.
Mehr sage ich nicht.
Okay.
So, finden Sie eines Tages diesen Satz. It's a winter combat mask.
So. Okay. Alles klar, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu sagen, alles Gute. Auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.